Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Eine schöne neue Folge vom Welle um den Podcast rund ums Fahrrad. Und wir sind wahnsinnig aufgeregt, ich jedenfalls wahnsinnig aufgeregt. Und ich glaube, der Thomas in München ist es auch ein bisschen. Guten Abend nach München, lieber Thomas.
Hallo Christian in Köln.
Weil am Samstag geht die Tour los. Und die Tour ist das Größte, die Tour ist das Wichtigste, die Tour ist das Schönste, nee, das Schönste nicht unbedingt, aber das Wichtigste, das Größte, das Aufmerksamkeit generierendste, was der Radsport zu bieten hat. Und deswegen nehmen wir uns der Sache natürlich auch noch ein bisschen mehr an als jetzt eines Giros oder einer Vuelta und der Tagesrennen, obwohl, ob es schöner ist, weiß ich gar nicht. Also wir haben ja immer am Ende des Jahres, gucken wir mal zurück, welches war die schönste Grand Tour und nicht immer hat die Tour gewonnen. Was auch daran liegt, dass sie in den letzten Jahren vielleicht nicht die spannendste war, weil ein gewisser, wie nennt meine Tochter ihn, Tante Pogacar, da durchaus dominiert hat. Und wird es dieses Jahr auch so sein? Fragezeichen, werden wir am Ende der Folge wissen. Wie hast du die letzten Tage verlebt? Jetzt auch voller Vorfreude schon? Bist du schon hibbelig?
Ja, schon gespannt auf jeden Fall. Also die Vorfreude war, wie du schon gerade aus den besagten Gründen erklärt hast, mal größer, aber doch, es ist und bleibt das größte jährlich wiederkehrende Sportereignis der Welt und gerade in unserer Sportart ist das ja das wichtigste Ereignis des Jahres, von daher bin ich da schon sehr gespannt.
Ja. Was vielleicht noch, ja, wir können da eigentlich direkt einsteigen mit Strecke, mit Fahrern, mit sonstigem. Aber was hast du, es gibt dieses schöne Wort, ich glaube, das ist ein sehr altes Wort oder eine sehr alte Phrase oder ein sehr alter Ausdruck. Das Säbelrasseln des belgischen Radsportverbands gegenüber Remco Evenepoel, weil er nicht in Belgien bei den Meisterschaften gestartet hat und deswegen potenziell gesperrt werden könnte. Dieses Damoklesschwertchen hängt aber nicht mehr über ihm, glaube ich. Was hast du davon gehalten oder gedacht darüber? Oder auf der Blödsinnskala, wie hoch hast du es eingestuft?
Wenig habe ich davon gehalten. Eher ein Versuch des Veranstalters wahrscheinlich, sein Event attraktiver zu machen.
Ja, das ist eine Bombenidee. Eine Bombenidee. Dem besten, also dem belgischen Nationalidol, dann zu sagen, also das ist ja nicht so, dass der zwei Tage vorher entschieden hat, ich starte da nicht. Vermute ich mal, ich weiß es nicht, ne? Aber das ist ja keine kurzfristige Sache. Wenn jemand sowas macht, dann entscheidet er sich kurzfristig doch zu starten. Aber so ein Plan nicht zu starten, der ist ja dann schon längerfristiger. Und also der will ja nicht, also der kann ja nicht davon ausgehen, dass der so Remco davon überzeugt, dann doch zu fahren. Er sagt ja nicht, huiuiuiui, wenn der Hein aus Belgien, aus Flandern sagt, ich darf da nicht bei der Tour starten, dann komme ich doch.
Nee, so ist es ja nicht. Was mich dann eher in dem Zusammenhang etwas besorgt oder traurig macht, ist, dass generell so diese großen Stars vor der Tour de France ja sehr wenige Rennen nur bestreiten und sehr wenig fahren. Also das ist ja schon seit Jahren ein großes Problem oder viele Versuche hat es auch gegeben, bei den großen Rennen immer die Besten am Start zu haben. Also sprich beim Giro die Besten zu haben und bei der Tour die Besten zu haben, haben schon viele Organisatoren sich die Zähne dran ausgebissen, wird man auch nur schwer ändern können, aber zumindest ein paar mehr Vorbereitungsrennen dürfen es dann sein oder vor allem welche, wo sie aufeinandertreffen und sich nicht jetzt wie im Vorfeld dieses Jahres komplett aus dem Weg gehen.
Mhm. Einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, den Termin zu verlegen. Also, das ist, was willst du sonst machen? Also sonst gibt es für mich keinerlei Chance, das zu verlegen. Sonst ist einfach, vielleicht, ich habe einen ganz kreativen Ansatz gerade und ich glaube, dass vielleicht sollte man einfach auch die Weltmeisterschaft umfunktionieren in gleichzeitig die nationale Meisterschaft. Weißt du, dann wird auch gleichzeitig so eine Landeswertung da gemacht.
Ja, es ist eigentlich habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich hatte eigentlich eher die Idee, die Welt oder das Weltmeistertrikot, das Regenbogentrikot nicht bei einem Eintagesevent zu vergeben, sondern das Regenbogentrikot der Weltranglistenbeste des kompletten letzten Jahres.
Und da werden die nationalen Meisterschaften auch mitgewertet und zwar hoch. Dass es da Punkte gibt. Ja, das gab's aber doch schon mal den Gedanken, oder? Also das höre ich von dir, glaube ich, schon zum zweiten Mal zumindest.
Ganz genau, ja. Also das haben schon verschiedene Leute mal ins Spiel gebracht, aber es ist natürlich unrealistisch, das umzusetzen, weil da zu viele Stakeholder, zu viele Interessen an solchen Events haben.
Ja, aber ja, also ich glaube, das ist ein unlösbares Problem. Das ist der gordische Knoten des Radsports. Nils Pollitt hat sich doch gefreut über seinen, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, Zeitfahrtitel. Ja, also scheint gut in Form zu sein. Andererseits, wen hättest du da ihn sonst als Konkurrenten noch gesehen?
Im Zeitfahren? Mhm. Nee, da habe ich ihn auch dann schon als den Favoriten gesehen. Ja. Auch im Straßenrennen hätte er gewinnen können, wenn er nicht zu früh seinen Sprint gestartet hätte. Aber ja, umso schöner ist es dann, dass mit Felix Engelhardt auch noch ein Fahrer das Trikot geholt hat, der auch bei der Tour de France am Start ist. Mhm. Und wie ich gerade gesehen habe, also jetzt ist dann Donnerstagabend, war die Teampräsentation schon und es ist auch sehr gelungen, tatsächlich das deutsche Meistertrikot, finde ich.
Ah, habe ich noch nicht gesehen. Beschreib mal, kannst du es in einem Satz beschreiben, so ungefähr?
Ja, es ist ein weißes Trikot mit den dementsprechenden Landesakzenten Schwarz-Rot-Gold.
Okay, ja. Ja gut, Pink hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber das hätten sie auch Ärger mit EF bekommen.
Ja, zumal es hat ja auch in dem Team Jayco, die für sowas eher zugänglich sind.
Ja, das stimmt. Dann gucken wir mal auf die Tour, was uns da so erwartet. Start Grand Depart ist in Barcelona. Meiner erklärten, du warst doch schon mal auch da, ne? Ja klar, du warst doch in Spanien. Das war im Süden, hast du gewohnt, aber im Norden warst du doch auch mal, oder?
Aber noch nie in Barcelona.
Nein? Du lügst.
Ich war weiter südlich in Malaga.
Ja, Madea, das sagen wir.
Also weiter unten in Andalusien.
Okay, du warst nie in Barcelona. Du musst nach Barcelona. Also egal welche Stadt bei dir zu Hause vorgeschlagen wird, wo ihr mal eine Städtereise macht, sag immer direkt nein. Der Hoff hat gesagt, ihr müsst nach Barcelona. Das ist wirklich. Also ich glaube, wenn ich in Europa mir eine Stadt aussuchen könnte, wo ich sonst leben würde, wäre wahrscheinlich Barcelona. Lissabon wäre auch noch hoch auf der Liste, aber Barcelona mag ich schon sehr, sehr gerne. Barcelona geht's los. Donnerstag, Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren. Lass uns mal kurz beim Mannschaftszeitfahren schon mal stehen bleiben als erstes. Erklär uns nochmal ungefähr das Konzept. Also es wird von jedem Fahrer die Einzelzeit genommen.
Punkt. Ganz genau. Also es ist ein Mannschaftszeitfahren und es gibt am Ende einen Etappensieger, der heißt nicht der einzelne Fahrer, sondern die Mannschaft. Aber für das Gesamtklassement zählen die Zeiten eines jeden einzelnen Fahrers. Das heißt beispielsweise, ein Team fährt mit allen Fahrern los und dann entscheidet man sich dazu, so schnell zu fahren, dass nach und nach alle abgehängt werden, bis nur noch ein Fahrer übrig ist. Mhm. Und dann der alleine ins Ziel sprintet.
Das heißt dann in dem Fall, gehen wir mal von dem extrem unwahrscheinlichen Fall aus, dass zum Beispiel Red Bull Bora Hansgrohe, diese Mannschaft ist, von der du gerade sprichst, die entscheiden sich, wir möchten kommen in eine, ich sag mal, taktische Zwickmühle. Und zwar Punkt 1, Remco Evenepoel möchte so schnell wie möglich im Ziel sein. Das heißt, man wird ihm am Anfang vielleicht ein paar Fahrten so, ne, also ein paar Mal kreiseln. Irgendwann werden hinten die ersten rausfallen. Remcos Führungsarbeit wird immer mehr. Dann kommt der Zeitpunkt, wo Lipowitz nicht mehr kann. Und dann kommt die taktische Entscheidung, fährt Remco jetzt Vollgas weiter oder fährt er für Lipowitz im Sinne von, er gibt nur 95%, Lipowitz bleibt dran und hat dafür eine sehr, sehr gute Zeit fürs Gesamtklassement. Und Remco wird potenziell nicht Erster, holt nicht das gelbe Trikot und damit auch nicht den Tagessieg für Red Bull. Habe ich das richtig verstanden und so auch richtig wiedergegeben?
Könnte so funktionieren. Ich glaube aber, dass gerade die Mannschaft, wenn wir jetzt mal an denen festmachen, die werden an dem Tag auf niemanden warten, weil so, du hast halt die Chance, das gelbe Trikot zu holen. Einmalig wahrscheinlich bei dieser Tour de France. Ob dann letzten Endes, ja, keine Ahnung, Lipowitz oder Evenepoel, also man weiß ja nicht genau, wie rum es kommt, aber ich schätze da schon Evenepoel als den stärkeren Fahrer im Zeitfahren ein, dass ob der dann, ja, 20, 30 Sekunden gegebenenfalls verliert, das wird man verschmerzen können, wenn man dann am ersten Tag das gelbe Trikot holen kann.
Aber von der Theorie habe ich das jetzt, das Regelwerk in Theorie gegossen für eine mögliche Taktik war jetzt richtig nachvollzogen, richtig?
Ja, also wenn die halt immer weniger Fahrer werden und dann irgendwann nur noch Evenepoel und Lipowitz sind und dann Evenepoel nochmal schneller fährt und Lipowitz abgehängt wird, dann kommt er alleine ins Ziel, Evenepoel, und gewinnt für die Mannschaft das Mannschaftszweikampf.
Was wäre denn jetzt bei so einem Fall Nils Pollitt, unser Mann aus Köln? Also er kommt jetzt nicht direkt aus Köln, aber er kommt nah genug, dass, ne, also sonst sagt auch jeder aus der Eifel, er kommt aus Köln, dann kann man jetzt, das wird noch mitzählen. Unser Mann aus Köln fährt ein bombiges Zeitfahren. Evenepoel hat nicht so einen guten Tag, der hat morgens die Muscheln vom Abend vorher nicht vertragen und Pogacar hat einen Defekt. Lässt man Lipowitz, bitte, lässt man Pollitt da, um zu helfen, um Pogacar wieder ranzufahren, oder lässt man auch in diesem Falle Pollitt vorne wegfahren, weil er könnte vielleicht, also natürlich, wir haben da noch einen Gunner und noch andere, aber sagen wir mal, er hätte zumindest irgendwie von den Zwischenzeiten sieht man, er ist schon sehr, sehr gut unterwegs. Grenzfall dann in diesem
Ganz anderer Fall, würde ich sagen. In
ganz
dem
anderer
Falle
Fall.
würde die ganze Mannschaft warten, auf jeden Fall, auf Tadej Pogacar, weil das, ja, also für die geht es ums große Ganze, um den Toursieg, und klar, ist es für die schön, die erste
Naja, für
Etappe zu
Lipowitz geht es
gewinnen.
ja jetzt auch nicht um die goldene Salatschüssel von Tarragona.
Nee, das ist völlig klar, aber für ihn geht es eher ums Podium, als, also er ist nicht der große Top-Favorit auf den Toursieg. Und gerade wenn ich bedenke, dass, ich meine, im letzten Jahr war das, Red Bull eine ähnliche Taktik gefahren hat, als sie auf den Flachetappen dann ja, lieber mal so ein bisschen rausgenommen haben oder hinten gefahren sind und dann mal 10, 20, 30 Sekunden an Zeit kassiert haben, dafür aber nicht gestürzt sind.
Okay. Also, die eine Möglichkeit, das eine Extrem, das andere Extrem waren das jetzt, glaube ich, und alles, was dazwischen es auch noch gibt, werden wir morgen, ich sage immer morgen, ich weiß gar nicht warum, übermorgen, werden wir übermorgen sehen. Und wir sind uns, glaube ich, einig in dem Fall jetzt, dass wer wird's machen? Also ich sehe eigentlich Evenepoel und Ganna als diejenigen, die die größten Chancen haben. Also, wer
Du
noch?
meinst Netcompany und
Ja, genau.
das Team UAE.
Ja. Nee, Red Bull, oder? Red Bull und Netcompany. Remco und Ganna, oder glaubst du, dass UAE
Ich
noch stärker?
persönlich sehe UAE als den Top-Favoriten auf den Sieg, weil wenn man sich die Strecke so ein bisschen anguckt, dann ist es doch klar, logisch, diese ersten, sagen wir mal, 12 Kilometer, die sind relativ flach. Aber dann kommt so ein leicht abfallendes Stück und dann die letzten, ja, 5 Kilometer wird es dann doch ein bisschen schwerer. Es geht einmal diesen Mont Juic hoch und das ist schon ein Stich mit einem Kilometer 5%. Nach einer kurzen Abfahrt dann und einem Flachstück geht es dann zum Ziel hoch, diesen Berg zum Olympiastadion
Olympia.
ist das, oder?
Ja,
Genau.
genau.
Das sind dann nochmal 800 Meter mit 7%. Also von daher spielen da auch Bergfahrerqualitäten eine gewisse Rolle. Und ja, von daher glaube ich, dass da die schiere Klasse von Tadej Pogacar, aber auch Del Toro nachher den Unterschied ausmachen wird. Also ich habe es mir jetzt mal angeschaut bei den. Die Buchmacher sehen Netcompany tatsächlich als Favoriten mit 1,8, dann UAE 4,3
Das ist ja schon, da kann man ja schon mal was zu suchen, oder?
ja, und
Ach, du
Red
hast doch
Bull
wahrscheinlich schon
mit
wieder, du hast doch da die Wette schon
6,5.
vor Monaten platziert.
Also wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt beim es heißt nicht mehr Dauphiné, Tour Auvergne, Rhône Alpes, bei diesem Mannschaftszeitfahren, was im Grunde genommen so eine Art Generalprobe war, hätte auch Netcompany Ineos um den Sieg mitfahren können, hätten nicht so viele Defekte gehabt.
Okay, aber
Aber ich glaube, es so, was das Gesamtklassement angeht, wird sich das alles, ja, sage ich mal, zwischen den wirklichen Podiumsanwärtern, also zwischen Pogacar, Vingegaard, Lipowitz, Sexas, Del Toro im Bereich maximal 45 Sekunden abspielen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das, also das morgen. Übermorgen natürlich. Das übermorgen, das wird einfach eine große, große Show. Das wird, ich finde sowas auch zum Auftakt super eigentlich, ne? Also es ist unterhaltsam, es ist für die Zuschauer was. Auch ich finde mit diesem Ort Barcelona, dass sie, wenn du da hinfliegst und dir das anguckst, ich kenne Menschen, die jetzt da sind, Grüße an der Stelle, die haben zwei Tage Show da, die haben das Erlebnis. Also ich finde, besser kann man ein Grand Depart gar nicht bauen oder machen oder kreieren, als so wie es da gerade passiert.
Und Wetter schaut ja auch ganz gut aus. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 30 Grad Maximaltemperatur am Samstag und auf jeden Fall trocken, so wie es ausschaut. Und auch der Kurs an sich ist ja jetzt nicht so super technisch. Klar, du hast am Anfang und am Ende jeweils ein verwinkeltes Stück, aber ansonsten überwiegend sind es doch dann sehr lange Geraden, wo es gut rollen sollte.
Also sehen wir am Samstag dann einen UI-Fahrer namens Del Toro im gelben Trikot.
Den Fahrer gehe ich noch nicht so mit, aber die Mannschaft würde ich doch unterschreiben, dass sie das durchaus gewinnen kann.
Weißt du, was ich überlegt habe? Also einerseits wäre es natürlich schön, also Pogacar ist jetzt nicht der Typ, der nicht auch mal ein Geschenk macht oder der ist ja nicht so dieser Superkannibale. Also der könnte damit, glaube ich, gut leben, wenn Del Toro am Ende das wird. Und man muss halt auch immer daran denken, ne? Also die ersten Tage vielleicht nicht die Pressekonferenzen zu machen, nicht den Stress zu haben, noch ein bisschen mehr Entspannung zu nehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht dumm.
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, ja, wenn ich so recht dran denke, wie wäre es dann ein Fahrer vom 1. bis zur 21. Etappe in Gelb? Also das hatten wir, weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal hatten.
Das weiß ich jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Ja, vielleicht wäre das auch nochmal etwas, was er machen möchte. Vielleicht sagt er auch danach dann, okay, mehr kann ich hier nicht erreichen, jetzt ist es auch Schluss mit diesem französischen Rundstreckenrennen, ja. Nee, aber er wird ja wahrscheinlich nochmal den 6. Aber wollen wir nicht das Feld des Bären verteilen, bevor er erlegt ist? Das ist das Mannschaftszeitfahren am Samstag, Sonntag dann die Etappe. Also wir gehen ja eigentlich sonst immer die Etappen so durch, aber ich finde, diesmal können wir es ja vielleicht auch so machen, dass wir die ersten Etappen schon mal dann auch besprechen. Tarragona nach Barcelona. Tarragona ein Vorort von Barcelona. Nicht wirklich lang, 170 Kilometer. Es gibt einen dreifachen Rundkurs in Barcelona selber, wo es dann hochgeht zu diesem, also im Prinzip ähnlich. Ich weiß nicht, ist es genau der gleiche Zieldurchlauf oder, also man fährt, glaube ich, hoch zu diesem Schwimmbad, was bekannt ist durch dieses Kylie Minogue-Video und dann von dort aus dann nochmal wieder zum Olympiastadion oder Olympiapark und das Ganze macht man dreimal.
Ja, also zu diesem Montjuïc, dann zum Olympiastadion, ja genau, dann dreimal diese Runde, Ziel am Olympiastadion, vorher auch schon zwei, ja, so mittelanspruchsvolle Berge, einer der zweiten Kategorie, einer der dritten Kategorie auf dem Weg nach Barcelona, 183 Kilometer, insgesamt 2500 Höhenmeter, schon anspruchsvoll und gerade dieser Rundkurs, bin ich eher nicht so ein Fan davon, das auf der zweiten Etappe einzubauen. In einer Großstadt, Metropole, Tour de France, zweite Etappe, wo alle frisch sind, könnte auch, ich will das nicht beireden, aber den einen oder anderen Sturz geben.
Aber ist das nicht auch das, was man bei der Katalonien-Rundfahrt relativ häufig fährt am Ende?
Also ich habe auch da gab es ja in der Vergangenheit.
Ja, stimmt, dieses Jahr sogar, oder? War das nicht dieses Jahr? Muss ich mal kurz gucken. Entschuldigung, ich musste gerade kurz husten. Ansonsten sehen wir da aber, ist jetzt so ein Tag, da alles passieren kann, ne? Irgendein Ausreißer, das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ich sagen würde, vielleicht ein Remco sogar, wenn er Bock hätte. Wenn er vielleicht ins gelbe Trikot fahren würde, wäre das so ein Tag, wo er es gerne verteidigen wollen würde, glaube ich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wird der Träger des ersten gelben Trikots versuchen, das zu verteidigen oder gezwungenermaßen das verteidigen müssen, sage ich mal. Weil kann mir nicht vorstellen, dass auf der zweiten Etappe da schon eine Ausreißergruppe durchkommt oder so weit weggelassen wird, dass die da wirklich einen substanziellen Vorsprung rausfinden.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen bei dem Kurs. Ja, dann haben wir dritte Etappe, ist dann direkt am Montag noch, also kein traditioneller Ruhetag am Montag, obwohl man, also ich sag ja immer, wenn das Etappen sind, die wir auch fahren könnten, zumindest die wir überleben würden, dann ist es ja für die Profis fast wie ein Ruhetag. Von, warte mal, nach Granollers nach Los Angeles, also das Vorbild für Los Angeles, glaube ich. Nee, ist wirklich wahr. Also ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen.
Tatsächlich.
Ja, irgendwie. Meine ich zumindest, oder war das was andere? Doch, ich glaube schon. Ja, es sind 190 Kilometer, 195 Kilometer, keine 2000 Höhenmeter. Ich habe mir jetzt auf der Karte den Ort, also den Zielort nicht so genau angeguckt, aber das wirkt auf mich jetzt so, als wenn auch es ein bisschen hoch geht am Ende. Ah, das sind schon so
naja, also die Kilometer. Etappe hat schon 3850 Höhenmeter. Also
Was? Nee, mein Freund. Da hast du dich vertan.
Doch.
So ich kann doch letztens nach. Ich habe. Hä? Ich dachte, Moment, dann habe ich das mit dem Etappenmeter davor. Entschuldigung. Ich ziehe alles zurück, was ich vorher gesagt habe, und behaupte das Gegenteil. Ach so, boah, aber die Maßstäbe sind ja auch wieder ein Dreck. Naja. Nee, ich ziehe alles zurück. Ich dachte, das sind 1700 Höhenmeter. Wie komme ich denn darauf? Das steht hier irgendwo. 1700. Weil deswegen habe ich gedacht, okay, das ist ja nicht schlimm.
Weil der letzte Berg wahrscheinlich.
Ach, da die Zahl habe ich falsch wahrgenommen. Okay. Ja, dann packt euch mal ein. Nein, der Hoff hat völlig im Blödsinn gesagt, das sind 3800 Höhenmeter.
Ja, also von daher vom Schwierigkeitsgrad schon recht anspruchsvoll, gerade für so eine dritte Tour de France-Etappe, wo man sonst doch oft eher noch die Sprint-Etappen am Anfang hat. Und wir fahren da halt schon in die Pyrenäen rein aus der Provinz Barcelona heraus. Und aber für mich ist die Etappe nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch. Klar, du hast einen relativ flachen Anlauf, sag ich mal, 120 Kilometer bis zu diesem Erstkategorieberg, wo sich eine Ausreißergruppe bilden kann. Und dann sind die Berge aber nicht so selektiv, sag ich mal, als dass da schon richtig Klassement gemacht wird. Ich vermute eher, das läuft daraus, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, eventuell an dem Tag, wenn es ein Fahrer das gelbe Trikot hat, der es jetzt nicht zwingend unbedingt auf Biegen und Brechen verteidigen will, das eine gute Gelegenheit wäre, das dort abzugeben an den Ausreißer und maximal im Klassement passiert was an diesem 2 Kilometer langen Schlussanstieg.
Also ja, für Sprinter ist das nichts. Für Sprinter wird das hinten raus so schwierig sein dann auch. Kann ich mir auch vorstellen, dass da Ausreißer das Heft in die Hand nehmen werden. Und es ist ja auch für so diese typischen Teams, die eingeladen sind oder aus der zweiten Reihe, ist das so ein Tag, weil die, wie du sagst, also die Anstiege sind so Rolleranstiege, da kann man nicht viel, also da lohnt es sich nicht schon, das Pulver zu verschießen. Nächster Tag, einer der wohl meistbesuchtesten Orte der Tour, Carcassonne nach Foix. 2700 Höhenmeter, 4-3-2-2er Kategorien. Ich vermute mal, aufgrund dessen, dass die letzten Kilometer eher abfallen sind sogar und dass es vorher nicht so schwer ist, dass man da, dass das und im Gesamtklassement auch nicht so viel gemacht werden muss, dass das so eine Geschichte wird, wo die Sprinter dann das erste Mal ihre Chance sehen, oder?
Ich glaube, es ist zu schwer für die Sprinter.
Also, meinst du?
Also gerade wenn du dir in der Mitte diesen Berg Col de Coudon anguckst, na 10 Kilometer mit 5,5%. Also da sind zumindest mal schon mal diese reinen Flachlandsprinter alle weg. Die kommen dann nicht wieder zurück, glaube ich nicht. Weil das von da nur noch 75 Kilometer bis ins Ziel sind. Und dann hast du halt auch noch mal einen richtig knackigen Berg, 6,9 Kilometer mit 6,6%.
Ja, aber das sind doch nochmal 40, das ist eine Stunde vorm Ziel. Meinst du, dass sie so abgehängt werden?
Ja, aber wer soll denn da die Ausreißergruppe kontrollieren? Also klar gibt's bestimmte Teams, die theoretisch, wenn sie alles daran setzen würden, sage ich mal, Ausreißer einzuholen. Also ich denke da vor allem an das Team Lidl Trek mit Mats Pedersen. Aber auch die, bei denen ist ja jetzt nicht so, dass da alle Fahrer für Mats Pedersen zur Verfügung stehen, sondern da hast du halt auch noch einen Ayuso. Und einen Derek G im Team, wodurch du schon mal alleine zwei Fahrer weniger hast, die irgendwie fahren können. Klar gibt es bestimmte Sprinter, auch ein Arnaud Didi beispielsweise, könnte da vielleicht mit drüber kommen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand dort die Ausreißer so in Schach halten kann.
Okay, also Ausreißer-Etappe, ein neuer Wechsel des gelben Trikots.
Das kann durchaus damit einhergehen.
Ja. Aber du wirst mir zugestehen, dass wenigstens bei der Etappe nach Pau, dann der fünften Etappe, es endlich mal zu einer Sprintankunft kommt.
Ja, das ist im Prinzip eine ausgemachte Sache für die Sprinter, obwohl auch diese Etappe 1600 Höhenmeter hat.
Also ja, aber für eine Tour-Etappe sind 1600 Höhenmeter, das fahre ich ja hier durchs Bergische. Also das ist ja nix. Oder?
Nö, also das könnte ich jetzt auch hier im Alpenvorland irgendwo auf so einer Runde sammeln, sage ich mal. Aber nee, das wird schon die erste große Chance für die Sprinter sein. Und also da sind wir gespannt. Zeigt sich dann auch so ein bisschen, wer dann der schnellste Sprinter ist.
Und vor allen Dingen, wer an dem Tag der Sprinter, also das gelbe Trikot wird dann an der Stelle vermutlich noch auf dem Ausreißer Schultern vom Tag davor sein. Wir hätten dann also schon den ersten, zweiten, dritten gelben Trikotträger. Die Frage ist jetzt, ob am Tag Nummer 6 der Etappe von Pau nach was
Garnier, Gédré.
Danke.
Würde ich jetzt mal sagen, aber es ist wahrscheinlich auch weit davon entfernt, korrekt ausgesprochen zu sein. Ja.
Sind wir nicht nur geografisch, sondern auch sprachlich weit von entfernt. Wird an dem Tag dann zumindest schon mal einer so aus den engeren Kreis der Favoriten, weil Tourmalet, Aspin, dann vorher nochmal vierte Kategorie, dritte Kategorie und hinten raus dann auch nochmal zweite Kategorie. Wird das der erste Tag sein, wo man so sagt, dieser berühmte Satz, ne, hier kann man die Tour nicht gewinnen, aber verlieren?
Ich glaube schon, also das auf jeden Fall. Also du kannst die Tour an dem Tag verlieren.
Kannst eigentlich an jedem Tag verlieren, wenn du genau bist. Ne?
Wenn man es mal auf die Berge runterbricht, kannst du die Tour an diesem Tag verlieren, weil es wird sich zeigen dort, wer hat eine gute Form mit zur Tour gebracht und wer ist eventuell enttäuscht und kann am Berg nicht mithalten, weil der Col du Tourmalet, einer der Giganten der Tour de France, will ich schon fast sagen. Das ist ein gnadenloser Berg, also 17 Kilometer mit 7,3% über die Seite von La Mangie. Ist richtig, richtig hart. Klar, von da oben sind es dann noch so, 40 Kilometer, fast bis ins Ziel. Du hast noch so einen Rollerberg zum Schluss.
Ja, das finde ich fast ein bisschen verschenkt. Am Tourmalet kann man doch auch oben eine Ankunft machen, oder?
Kann man auch machen, aber ich kann schon den Gedanken der Organisatoren verstehen, sozusagen den Favoriten schon so eine Zuckerstange vor die Nase zu halten, aber jetzt noch nicht den ganz großen Fleischknochen, weil es soll halt auch noch nicht zu früh die Tour irgendwie entschieden werden.
Also wenn jetzt Pogacar an dem Tag einfach schon gesagt hätte, alles klar, Ich habe auch wirklich keinen Bock jetzt den ganzen Stress die ganze Zeit. Ich hole mir jetzt einfach hier 6 Minuten raus und dann ist gut. Also dass das nicht passieren kann, weil sie dann von oben nochmal ranrollen könnten.
Selbst das, glaube ich, ist das stört ihn nicht. Also wenn der Lust hat an dem Tag, dann fährt er auch, was sind das denn noch, 50 Kilometer vom Ziel am Tourmalet los. Also auf jeden Fall wird es da schon kann ich mir fast nicht anders vorstellen, ein Antesten geben, wer ist wie gut, ist Vingegaard in der Form, um bei Pogacar mitzufahren, wie verhält sich das bei Red Bull, wie gut ist Paul Sexas beispielsweise, also versuchen wird da auf jeden Fall einer was und wenn Tadej Pogacar sieht, er ist wirklich besser als alle anderen, dann fährt er auch vom Tourmalet allein ins Ziel.
Das wäre wirklich dann wahrscheinlich so ein Moment, wo man sagt, alles klar, wir hören jetzt nach Etappe 6 auf, zu gucken, bringt ja eh nichts mehr, wenn der den Vorsprung hat. Aber andererseits wäre es natürlich ein epischer Moment, den man so länger in Erinnerung bleibt, als es wäre.
Andererseits warte ich auch immer noch auf den Tag, an dem sowas mal richtig nach hinten losgeht. Weil das ist halt oft so, muss man so sagen, in den Rennen, wo er mitfährt, dass sobald er halt losgefahren ist, eine Lücke hat, die anderen dahinter aufstecken und um Platz 2 fahren. Aber sollten sich tatsächlich mal irgendwie 3, 4 Leute oder dann auch noch mit Teamkollegen zusammenfinden und dann abwechselnd diesen Schlussanstieg hochkreiseln, dann ist das auch für Pogacar ein gewisses Risiko, da alleine loszufahren.
Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, die Tage einen Artikel darüber gelesen, dass ich sag mal, das Ausnahmetalent oder das Talent, was er hat, oder das, was ihn von anderen unterscheidet. Und lustigerweise habe ich das, nee, ich fange mal anders an. Ich habe bei meinen Trainingsdaten, die ich so erhebe und von mir angucke, womit ich mich in keinster Weise mit einem von den Herrschaften da vergleichen lassen muss, mal eine Auswertung vorgenommen. Und zwar ging es darum, dass man die Leistung betrachtet nach dem, na, ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Stell dir mal vor, du fährst eine 6-Stunden-Runde, ja? Und dann hat man ja diesen Leistungsverlauf sozusagen, wie schnell ist, wie viel Watt tritt man? 1 Sekunde, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 3 und so weiter und so fort. Wenn man diese Leistungskurve hat und nach einer 6-Stunden-Tour und dann guckt man sich diese Leistungskurve auch an, nachdem man sozusagen eine gewisse Leistung schon erbracht hat. Also du hast schon 1500 Kilojoulen verbrannt und dann schaut man sich an, wie sich diese Kurve dann darstellt. Und dann schaust du das nach 3000 Kilojoule. Also das heißt, wie gut bist du noch, wenn du schon vorher aktiv warst? Oder, ne, also wie viel Watt bist du dann noch in der Lage zu treten? Und bei Langdistanzrennen ist das halt so, dass man da möglichst immer gleichmäßig fährt und dann versucht, immer nach 1500 Joule. Auf jeden Fall ging es darum, dass in diesem Artikel gesagt wurde, irgendjemand, ein Offizieller von UAE hat gesagt, dass Pogacar einfach unfassbar konstant fahren kann, auch wenn andere dann anfangen, ermüdet zu werden. Das heißt, wenn man im Rennen ist, wo schon 4000 Joule von allen Fahrern verbraucht sind, dann hat er eher noch die Möglichkeit, weiter auf hohem Niveau zu fahren. Das heißt, er kann quasi die Leistung viel länger halten, als es andere können. Ne, wenn man vorher dann irgendwie mit 150 Watt gefahren ist, oder ja, wahrscheinlich 350 Watt, ist es für ihn wenig, ist es immer noch möglich, nach schon einer langen Belastung diesen Wert zu treten im Vergleich zu anderen. Und das beweist ja auch, dass er insbesondere, wenn lange, schwere Etappen sind, dass er dann wegfährt, was du gerade eben beschrieben hast, dass er dann wegfahren kann, weil er einfach noch genauso frisch ist wie am Anfang oder weniger ermüdet ist als die anderen und deswegen die Möglichkeit hat, diese Abstände dann rauszufahren. Fand ich ganz interessant. Ich muss mal gucken, ob ich den Artikel noch finde und den mal schicken kann. Wo haben wir angefangen und warum sind wir da geendet? Vielleicht ist das dann halt auch gerade, vielleicht sind dann auch gerade halt diese Etappen, ne, wo schon ordentlich Vorbelastung stattgefunden hat, wo 1, 2, 3, 4 Berge gefahren sind und er dann an so einem Tourmalet nochmal über, ja, wie lange fährt man da hoch? Eine halbe Stunde, 40 Minuten, dann einen hohen
Fährst du eine
Wattwert.
Stunde fast hoch?
Eine Stunde? Okay. Uiuiui. Dass er dann nochmal eine Stunde irgendwie diese 400 Watt, 350 Watt, 300 Watt ohne Probleme weiter auf dem Niveau fahren kann, während die anderen dann halt langsam peu à peu dann abfallen. Langer
Gut
Monolog.
möglich, ja. Also müssen wir theoretisch die Etappen noch kürzer machen, damit die anderen eine Chance haben.
Eigentlich ja. Genau das ist im Prinzip der Umkehrschluss, den man ziehen müsste als Veranstalter, damit andere eine Chance haben, ja. Muss ich mal gucken, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden hatte, schicke ich dir mal. War ganz interessant zu lesen und auch, wie die KI jetzt eingesetzt wird bei denen in der im Trainingssteuerung und so weiter und so fort, seit Jahren schon. War ganz interessant. Ja, also du denkst, dass wir an dem Tag, wenn Poker, also ne, immer vorausgesetzt, er hat einen guten Tag, er hat Bock. Eigentlich hat er ja immer Bock, dass das Problem der Konkurrenz, dass man ihn da vielleicht schon gelb sieht.
Gut möglich.
Siebte Etappe. Braucht man gar nicht viele Worte verlieren, glaube ich, ist eine relativ
Nee,
flache.
Bordeaux sagt schon der Name oder
Ja.
wissen die meisten Radsportfans, traditionelle Sprintankunft. Also es sind 175 Kilometer, fast komplett flach, 850 Höhenmeter, nur auf jeden Fall ein Sprint.
Ja. Wir hatten eine kurze Unterbrechung. Bordeaux hatten wir als Flachetappe schon so, wie sagt man, identifiziert,
Klassifiziert.
klassifiziert, identifiziert, war dann die mutmaßlich die zweite Sprintankunft. Dritte Sprintankunft ist dann von Périgueux nach Bergerac.
Ja, auch ähnlich wie die Bordeaux-Etappe, zwar ein paar mehr Höhenmeter, aber auch das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Massensprint-Etappe.
Damit die Sprinter auch mal, also ne, die müssen ja auch auf ihre Kosten kommen, und das ist ja auch nur gut so. Bei der Etappe Nummer 9 schreibe ich jetzt schon mal Ausreißer-Etappe dran. Da gehst du mit, oder?
D'accord, 100%. Die Etappe ist ja ein ständiges Auf und Ab, 3300 Höhenmeter auf 185,5 Kilometern, Malemort nach Ussel. Wenn es richtig ausgesprochen ist.
Bestimmt nicht, aber ich würde es auch so aussprechen.
Was interessant ist tatsächlich bei der Etappe ist, dass es direkt nach dem Start so 7 Kilometer bergan geht leicht. Und gerade das ist ja extrem nervig für alle im Feld, sage ich mal. Wenn da der Kampf um die Ausreißergruppe losgeht, dann wird es bei den Sprintern schon echt schwer am Anfang. Und aber auf jeden Fall, klar, das ist eine Etappe für die Ausreißer. Und genau, das ist dann der Sonntag am 12. Juli.
Mhm. 13. Juli, dann Ruhetag. Und am 14. der erste Ruhetag dann nach ja dann den 9 Tagen und dann 14. Juli. Ich finde auch, ich muss noch kurz zurückkommen auf die Etappe Sonntag. Ich glaube, nach der Etappe 9, 10 wird man auch schon so ein bisschen einmal langsam das Bergtrikot sich so herauskristallisiert haben. Ne? Also beim Etappe Nummer 10 ist auch so relativ viele kleinere, also so 3, 2, 1er Berge und so, da wird so langsam sich ein Bild formen, glaube ich. 14. Juli wird mal gucken, wie viele Franzosen kommen in die Ausreißergruppe, ne, die dann an dem Tag gewonnen wollen. Weil eigentlich ist es ja auch fast was Ähnliches, ne? 3800 Kilometer, 170 oder 166 Kilometer, nicht ganz so lang eigentlich. Das wird eine französische Meisterschaft an dem Tag.
Ich glaube eher, das wird ein Tag für die Klassementfahrer.
Meinst du? Ach komm.
Also, nee. Das ist bedingt durch die Historie. Also die Etappe ist ähnlich wie die von 2024, die wir schon mal hatten im Zentralmassiv Richtung Le Lioran. Mhm. Sehr schwer am hinten raus, sage ich mal. Diesen Pas de Perol, habe ich zuletzt gelesen, fährt man in diesem Jahr nicht über diese ganz, ganz schwere Seite, wie man es sonst immer hatte. Aber
ich kenne nur den Pas de Aperol.
aber es ist einfach im Finale extrem schwer, diese Etappe. Also wie gesagt, da sind noch 2 Einserberge auf den letzten 30 Kilometern.
Meinst
du? Da glaube ich nicht, dass ich da irgendwie eine Ausreißergruppe vorne halten kann.
Aber jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, was wir eben so ein bisschen kreiert haben. Ne? Also an Tourmalet ist Pogacar mit 4-5 Minuten weggefahren. Hat davon noch 3 ins Ziel gerettet, ne? Oder ja, sagen wir mal so zwischen 3 und 5 Minuten Vorsprung. Dann wird er doch an dem Tag sich hinten drauflegen und dann wird ein Team Jumbo, ein Team Decathlon und ein Team Red Bull vorne versuchen, ihn mit Tempo arbeiten, ne? Versuchen ihn rauszufahren, aber naja, er hat ja jetzt auch nicht nur irgendwelche C-Kader-Mannschaft Leute dabei. Ja, okay, stimmt. Dann wird es ein Ausscheidungsrennen irgendwie in irgendeiner Form und da sind die Ausreißer eingeholt. Nee, hast du recht, dummer Gedanke eigentlich von mir.
Also das Problem generell im modernen Radsport ist, dass die Etappen immer kürzer werden und somit auch die Ausreißer immer schwierigeres Leben haben, weil die haben halt immer weniger Distanz. Also früher, als du Etappen von 240, 230, 200 Kilometern hattest.
8 Stunden.
Hattest du zumindest als Ausreißer einen gewissen Vorlauf, um dir einen Vorsprung rauszufahren, der mal im Bereich über 4-5 Minuten liegt, sage ich mal. Aber mittlerweile ist es halt so, dass die Etappen auch so schnell einfach fahrbar sind aufgrund der Kürze, dass es halt immer ein relativ hohes Grundtempo gibt. Somit hast du als Ausreißer eigentlich kaum richtig Spielraum, um dir einen ordentlichen Vorsprung rauszufahren, was häufig dazu führt, dass gerade solche Etappen dann am Ende zwangsläufig irgendwie die Ausreißer zurückholen.
Okay, dann nehme ich das jetzt in Kauf, dass du recht hast und sagen, dann werden wir an dem Tag ein Feuerwerk der 3 eben genannten Teams sein und UAE hängt sich dran. Und am Ende, am vorletzten Berg, sagt sich dann Pogacar so, ich hatte jetzt genug meinen Spaß, jetzt wird hier richtig gefahren.
Möglich, ja.
Oder es kommt mal dazu, dass Jonas irgendwie wegfährt.
Ich glaube, der wartet eher auf die langen Berge.
Okay. Etappe Nummer 11 wird er dann in seinem Kalender nicht ganz angestrichen haben, weil die ist topf eben. Und eine Sprinter-Etappe, Sprintankunft, also na okay, 1400 Meter ist nicht jetzt ganz topf eben, aber für die Leute ist es nicht wirklich was. Also von Vichy nach Nevers. Bis dahin muss man auch sagen, wenn man jetzt mal so ein Fazit zieht, das ist ja so ungefähr die Hälfte, ne? Wir sind jetzt bei Etappe 11, Wechsel 11, 12. Interessante also ne, so wie du das eben beschrieben hast, die eine Etappe einigermaßen interessant, jetzt die Etappe Nummer 10, dann natürlich die Tourmalet-Etappe, Sprinter. Ich finde es eine gemischte Tüte vom Kiosk von Haribo. Also für alle war es dabei. Nicht die großen Namen bisher, also die Orte, ne, Pau, Carcassonne und so weiter, das Übliche, aber gefällt mir die Strecke. Ich habe sie mir vorher ehrlich gesagt nur so ein bisschen grob angeguckt, aber jetzt, wo du mir auch noch mal ein paar Sachen nachschiebst.
Ja, gefühlt hast du halt jeden Tag irgendwie was anderes, also oder irgendwie einen anderen Fahrertyp vorne, wie wir gesagt haben. Also Tourmalet sind dann die Klassementfahrer auf jeden Fall da, dann kommen mal zwei Chancen für die Sprinter, dann was für die Ausreißer und dann auch wieder was für die Klassementfahrer, also geht hin und her.
Ich habe schon schlechtere bisher, aber wer weiß, was die zweite Etappe für uns bereithält. Etappe Nummer 12 vom Circuit Nevers-Marnicourt, das ist doch diese Formel-1-Strecke, oder? Nach Chalon-sur-Saône oder so. Ja, auch Sprint, ne? Da wird nicht
auch viel. Eine Sprint-Etappe, ja.
Genau. Viele Sprint-Etappen.
Ja, so langsam kommen dann die Sprinter auch auf ihre Kosten, wo man früher gesagt hätte, die ersten 4-5 Etappen in der ersten Woche sind Einrollterrain, auch für die Klassement-Favoriten. Die Sprinter haben da ihre Chancen, sind sie dann doch jetzt eher auf Mitte erste Woche bis, sage ich mal, Ende zweite Woche so verteilt.
Komische Etappe, dann Nummer 13, über eigentlich Topf eben die ersten 150, knapp. Dann der Col de Croix und der Ballon de Alsac. Und dann geht's wieder ins Tal runter. Also, das ist ja wieder sowas, wo mein Vaterherz sich sagt, oh Gott, die Armen, lass die Jungs, lass die Kinder doch bitte nicht diese Gefahr auf sich nehmen. Aber offensichtlich geht's nicht anders. Aber am Ballon hatten wir doch oben auch schon mal eine Ankunft, oder?
Am Ballon de Alsac?
Ja.
Müsste ich jetzt nachschauen, ob es da schon mal eine Tour de France ist.
Sag du mal ein bisschen was über die Etappe, dann gucke ich in der Zeit nach.
Also die Etappe ist auf jeden Fall was für Ausreißer. Also ich glaube nicht, dass jemand da an dem Tag, hängt doch ein bisschen vom Klassementstand ab, aber 30 Kilometer vom Ziel diesen Ballon de Alsac so Vollgas hochfährt oder alles zusammenhalten will vorher 130 Kilometer, bevor es da irgendwo hingeht. Sondern eher was für die Ausreißer. Sie haben flachen Anlauf und können da vielleicht ein bisschen Vorsprung rausfahren, gerade weil die Etappe auch über 200 Kilometer hat. Müsste jetzt mal nachschauen, ist glaube ich eine der längsten der diesjährigen Tour. Ja, glaube ich.
Ausreißer. Ja. In den Vogesen, Bergankunft, tauchst du tief in die Geschichte, du blickst nach, bla 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 bla. Ich wollte doch nur ja oder nein. Reine Ankünfte gab es bei der Tour von 67, 69, 72, 79.
Ja, schon ein bisschen her.
Ja. Das stimmt. Aber ich erinnere mich noch an die 79er. Was war damals? Hui, ich war 4 und saß bei der Glotz vom Radio. Ja, okay, wenn Ausreißer, ja, ich glaube auch, dass das zu weit weg ist. Also das sind ja diese 25 Kilometer und vor allem bergab. Weißt du, wen ich für den Tag jetzt ganz spontan kam mir der Gedanke, ich weiß, wer an dem Tag gewinnt. Kannst du irgendwie einen Zehner setzen für mich da in dem Wettbüro deines Vertrauens?
Die Etappe wird noch nicht angeboten.
Ach so, schade. Aber sobald sie angeboten wird, Pidcock.
Möglich, ja. Also hängt so ein bisschen davon ab, wie
er vorher,
wie sein, nicht unbedingt wie seine Form ist das auch, aber nicht primär, sondern eher wie er die Tour de France angeht. Also möchte er im Gesamtklassement irgendwo eine Rolle spielen oder sagt er, er geht auf Etappenjagd.
Ja, genau. Also das meinte ich auch, ne? Also mit vorher, ich habe nicht Form, ich hatte vorher gesagt, wie er vorher agiert hat, ne? Ob er sich vielleicht was Zeit eingefangen hat, damit er an so Tagen dann wegfahren kann. Weil diese Abfahrt wird ihm sicherlich entgegenkommen, von da aus nur noch bergab. Und ich kann mir gut vorstellen, was ist das für ein Wochentag, ein Freitag, dass an dem Tag ein Pidcock-Tag ist. Und ich würde mich wahnsinnig schön freuen. Etappe Nummer 4 an dem Samstag. 14. Ich habe jetzt schon Angst, Ausreißer zu sagen, weil ich dann wieder von dir auf den Deckel bekomme. Aber irgendwie so richtig vorstellen. Also das sind lange Berge, ne? 9 Kilometer, 11 Kilometer, 9 Kilometer, 21 Kilometer mal mit 5% der Grand Ballon. Aber so, ich glaube nicht, dass sich an dem Tag fürs Gesamtklassement auch wieder was tun wird.
Ich glaube, das ist ein reiner Klassement-Tag.
Ach Gottchen, ich liege heute immer daneben, komplett.
Weil dieser letzte Berg, der ist halt richtig schwer. Also,
der letzte Berg ist richtig schwer.
Col du Hague. Erste Kategorie, 11,2 Kilometer mit 7,3%. Klingt jetzt erstmal nicht monströs,
Nee.
aber wenn man sich das Profil von diesem Berg mal anguckt, dann ist da halt auch eine Abfahrt mit drin zwischendrin und viele schwarze Stücken, was hier im Tour Roadbook immer heißt, sehr steil auf jeden Fall. Und ja, der Berg ist neu bei der Tour und also der Streckenchef hier, Thierry Gouvenou, der schwärmt richtig von diesem Berg. Also
ja, ich sehe jetzt auch gerade, das ist auch wirklich ein bisschen verwirrend, ne, weil doch, bis 11,2. Ach so, die haben das Ziel jetzt bei der noch mit reingenommen. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube noch nicht dran. Aber andererseits, du liegst immer solchen Sachen immer meistens richtiger als ich. Also, müssen wir mal gucken, wie das Gesamtklassement aussieht an dem Tag, was ja immer die schönste Ausrede ist, wenn man sich nicht sicher ist. Ich kann mir vorstellen, ne, dass das auf und ab ist. Aber dafür sind, ich weiß nicht, ob dieses Jahr der Maßstab mal anders, aber ich finde, das sieht alles gar nicht so krass aus im Vergleich zu sonst. Muss ich mich mal mit dem Maßstab beschäftigen. Bist du auf der Tourseite oder bist du auf der Seite von Pro Cycling Stats?
Auf der Tourseite.
Ja, okay, dann bin ich ja wenigstens da beruhigt. Sonntag von Champagnole nach Plateau de Soleil-Saint.
183,9 Kilometer, 3950 Höhenmeter. Bergankunft, Plateau de Soleil-Saint, 11,3 Kilometer mit 9%. Sehr, sehr schwerer Schlussanstieg. Ja, hier im Roadbook steht ein Tag für die Champions. Da würde ich vollkommen d'accord gehen. Also das wird mit Sicherheit auch wieder was für die Klassementfahrer.
Ich finde ja auch diesen Einserberg, ich sehe mir gerade die Anstiege an, der ist viel, Col de la Croisette, Nuisette, und ist das dann ein Nusscroissant? Croisette, eigentlich nur 5 Kilometer, aber mit 11,2%. Ich glaube, der kann einem auch schon mal so ein bisschen die Lust am Weiterfahren verderben. Dann Col de Mont, ja. Ja, also da bin ich jetzt auch, da diskutiere ich nicht. Also das wird ein Gesamtklassementstag. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Montag, 20.07. Ruhetag. Dann Dienstag, der 16. ist das Zeitfahren, 26,1 Kilometer. 500 Höhenmeter. Also am Anfang ist, nee, nicht am Anfang, so nach ungefähr, ich sag mal, einem Drittel der Strecke hat man einen Anstieg von 8 Kilometer. Also es geht eigentlich 8 Kilometer am Anfang bergauf mit 4,3% und ab dann wieder runter. Komisches Profil. Kommt das einem Remco überhaupt entgegen? Oder ist das ist ja eigentlich wie ein Bergzeitfahren, fast ein bisschen was hinten raus, dann noch mit wieder runter und noch ein Stück dran und ausfahren. Werde ich nicht schlau draus.
Naja, irgendwie, also ich müsste es nachschauen, aber es erinnert mich so ein bisschen an dieses Zeitfahren, ich glaube bei der Tour 23 war das, dass Vingegaard so dominiert hat, wenn du dich noch dran erinnern kannst. Das war damals Etappe 16, aber gut, ich schaue es hier gerade nach, das war nochmal eine Nummer schwerer, also da ging es ja richtig so ein Côte de Montmorency ging es
doch. Ja, hat er doch irgendjemand überholt oder ist auf jemanden aufgefahren oder so, ne?
Genau. Aber das ist jetzt hier noch nicht in dem Maßstab, sag ich mal, so schwer.
Das ist kürzer, noch kürzer, oder?
Genau. Das ist ein bisschen länger. Also das hier ist 26 Kilometer, das er gewonnen hat, waren 22 Kilometer. Okay. Aber ja, klar, dieser erste Berg ist eigentlich spielt auch dieses Zeitfahren wieder Pogacar in die Karten. Weil wenn man mal bedenkt, also die fahren da in der Nähe, das ist des Genfer Sees, oder?
Ich gucke mal auf der Karte.
Auch drunter, denn diese Abfahrt sieht mir doch recht technisch aus und er ist auch jemand, der so eine Zeitfahrmaschine recht gut beherrscht, habe ich den Eindruck. Könnte er gut mit zurechtkommen, aber klar, Remco Evenepoel ist natürlich auch, wenn er da noch gut in Schuss ist, ein absoluter Siegkandidat.
Ja, ich glaube, der technische Teil der technische Teil ist schon durch. Wenn hinten raus gibt's ja mal diese, so eine 180 Grad Kurve, nochmal 180 Grad Kurve. Ich glaube, der Teil ist dann, wo es hinten schon wieder flach ist. Ja, also das ist auf der Karte schwer zu interpretieren, aber ich glaube, dass der, der Teil vorher, der hat zwar auch so die eine oder andere Kurve, aber nicht ganz so extrem. Aber muss man, glaube ich, dann auch wirklich sich auf der, also ganz genau anschauen, wenn es gefahren ist. Ist für mich ein Zeitfahren, muss man sehen. Also ich bin echt gespannt, aber ich finde, das ist ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Also nicht richtig für, nicht für Bergfahrer, nicht für die richtigen Zeitfahrer. Komisch. Also das ist bisher die einzige Etappe, wo ich sage, verstehe ich nicht so richtig, was man da will.
Aber ja, vor allem auch recht kurz oder generell sind die Zeitfahrkilometer ja bei der Tour wieder recht spärlich vorhanden.
Na, aber zwei Zeitfahren, wenn man jetzt das Mannschaftszeit damit hat, es gab auch schon Jahre, da hat man nur einen, so ein irgendwie 30 Kilometer Ding und sonst nichts. Also
schlimm genug,
finde ich. Ja, genau, wir werden bescheiden.
Ich würde mir halt zumindest mal jetzt mal wieder einen Versuch wünschen, wo man zumindest mal wieder ein, sage ich mal, 40 oder 50 Kilometer relativ flaches
Zeitfahren. 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren, wie damals bei den Olympischen Spielen.
Wäre auch mal was, aber ich fürchte, dass es nicht so super telegen ist.
Das ist egal. Mal im Ernst, also wenn 50 Kilometer Zeit fahren, gucken sich doch eh nur die Freaks an. Am Ende gucken sich doch die es interessiert, gucken es ganz, und die sich nicht interessiert, die gucken eh nur die Zusammenfassung. Und ob du jetzt aus einem 40 Kilometer Einzelzeit fahren oder 100 Kilometer Mannschaftszeit fahren, was zusammenschneidest, das ist ja am Ende auch egal. Okay, der Cutter tut mir leid, das stimmt. Heinz, guck mal, schneid mal hier 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren zusammen. Mach mal so ein 3-Minüter draus. Aber sichte alles, da könnte ja was Lustiges bei sein. Wie lange wird das wohl gehen? Das gab es ja wirklich mal bei Olympia, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange die dann gefahren sind. Wahrscheinlich so 2 Stunden oder so. Ein bisschen mehr. Naja, wir schweifen ab. Wir sind jetzt Mittwoch der letzten Woche. Chambéry nach Voron. Wird als Flachetappe mit 2200 Höhenmetern ausgewiesen. Wahrscheinlich, weil die Berge am Anfang sind. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine Sprintankunft gibt, wie viele Sprinter da noch dabei sind oder noch Spaß an der Sache haben. Aber es könnte eine werden.
Ich glaube schon, dass da die Sprinter nochmal alles versuchen werden, weil das könnte theoretisch ihre allerletzte Chance sein, wenn man mal davon ausgeht, dass Champs-Élysées auch wieder schwer wird mit dem Montmartre. Kann ich mir das schon gut vorstellen. Und die Etappe sieht für mich eher so wie so eine Vuelta-Etappe aus. Von der kennt man das eigentlich eher, dass die am Anfang so einen richtig schweren Berg einbauen und dann trudelt es hinten raus so ein bisschen raus.
Dann geht's auf die Autobahn.
So ungefähr, ja. Aber na, ich glaube schon, dass das an dem Tag nochmal was für die Sprinter sein wird.
Die nächste Etappe ist jetzt die zweite Etappe, die ich nicht verstehe. Weil es geht jetzt ab 120, also 120 Kilometer am Anfang einer Kategorie, zwei Kategorie, Drittkategorie, und dann geht es im Grunde genommen sehr, sehr langsam, sehr, sehr beschaulich, aber immer bergauf, bis dann auf einmal nach 185 Kilometern das Rennen zu Ende ist.
Ja, es gibt schon einen Schlussanstieg mit 7 Kilometern und 6,5% ungefähr, aber ich glaube nicht, dass an dem Tag irgendeiner der Klassement-Favoriten versuchen wird, es zusammenzuhalten. Von daher eher was für die Ausreißer und maximal sieht man die Klassement-Fahrer dann an diesem Schlussanstieg.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass man sich Körner vielleicht für den nächsten Tag aufheben wird und den übernächsten. Ja, am nächsten Tag Alpe d'Huez von Gap geht's nach Alpe d'Huez. 130 Kilometer, 3.500 Höhenmeter. Muss man nicht viel sagen, oder? Alpe d'Huez ist eigentlich alles gesagt. Fällt dieses Jahr wahrscheinlich die Bestzeit. Gehen wir mal davon aus. Ich finde Alpe d'Huez als Berg jetzt am, man verrät ja nicht so viel, wenn man sagt, okay, Etappe Nummer 19 ist Alpe d'Huez, Etappe Nummer 20 ist dann auch nochmal Alpe d'Huez, wobei sie da über den Galibier, den Telegrafen und den Croc de la Fer fahren. Also dieser Samstag, der 26.7., 25.7., ist, glaube ich, viel klassischer, kann man eine Tour de France Bergetappe gar nicht machen.
Naja, der Unterschied ist halt einfach, dass man am Freitag diese Kern fährt und am Samstag gibt es keine Kern, weil man den Col de Sarenne fährt.
Ach, man fährt hinten rum nach Alpe d'Huez hoch.
Okay. Ganz genau.
Ah, okay, okay. Ja, stimmt. Das ist
jetzt darauf, runter, rauf, runter. Nicht so klassisch wie an dem Freitag. Und der Freitag Ja, klar, da hast du auch den Col du Noyer, eine Erstkategorie Bergfeuer in der Etappe mit drin. Aber generell ist die Etappe nicht zu vergleichen mit dem, was wir schon mal irgendwie vor Alpe d'Huez hatten. Nichtsdestotrotz, der Samstag ist nicht minder schwer, finde ich. Mit dem Col du Sarren, der ist auch ordentlich steil.
Vielleicht total. Nicht ganz. Also, und das, der, ich finde den auch eigentlich fast zum Fahren das schönere Ding, ne? Weil du fährst dann ja durch dieses Wäldchen und so. Also durch diesen Grünstreifen, das war doch das, wo damals sich beschwert hat über die Abfahrt darunter. Dort, na, wie heißt er nochmal? Hier der, man nennt ihn der Affe, der Gorilla, Greipel. Weißt du das noch? Als die da zweimal gefahren sind, ich glaube, da sind die da runtergefahren und da hat er sich so über die Straßenqualität beschwert. Aber nichtsdestotrotz.
Obwohl, ja, aber das ist, ich habe hier eine News geploppt heute Morgen in meinem Lesefeed auf, das ist da ein, wie sagt man das, Mudslide, ja, so eine Art Erdrutsch auch gab an diesem Col du Sarren.
Ja,
ist jetzt offenbar nichts Gravierendes, was jetzt irgendwie die Tour de France Passage offenbar bedroht, aber macht jetzt wahrscheinlich auch die Qualität dieser Straße nicht besser.
Nee, aber wahrscheinlich können sie im Endeffekt, wenn sie jetzt wollen, könnten sie noch kurzfristig umentscheiden und dann doch noch den normalen Weg in Anführungszeichen nach Alpe d'Huez hochfahren. Vielleicht haben sie das doch immer noch als Ass im Ärmel.
War von langer Hand so geplant, ja. Lassen die Leute erst glauben, es geht da hoch und dann fahren wir doch die Kehren.
Bleiben wir mal bei Freitag. Freitag, ich würde fast behaupten, dass das auch nochmal so ein Tag ist, wo jemand wie Pidcock oder so, der schon nichts mehr mit dem Gesamtklassement zu tun hat, vorneweg vielleicht so mit 30 Sekunden Abstand gewinnen wird und hinten dann, weil ich finde, der Berg Alpe d'Huez ist eigentlich durch die Zuschauermenge und so weiter schwierig für Attacken ist, ne? Also zu oder Überholmanöver und alles. Da wirst du unten, der unten, also ne, das ist halt sehr schwer zu fahren bei den Menschenmengen. Ich glaube, das wird ein toller Tag, das werden tolle Bilder, das wird, aber jetzt rein mit sportlicher Wert wird gar nicht so hoch sein. Oder es wird sein, dass unten, dass sie mit 4, 5 Favoriten unten ankommen. Pogacar sagt, heute wird mal ein neuer Bestwert hier aufgestellt und fährt einfach weg.
Möglich, ja, also, aber wie du schon richtig sagst, also der Berg ist jetzt, sieht spektakulär aus, aber er ist halt nicht der schwerste. Klar, da gibt's andere Schlussanstiege, die dann viel schwerer sind, aber ich glaube einfach, dass der Sieg in Alpe d'Huez an diesen und dann dieses Schild an diesen 21 Kern zu bekommen, zu prestigeträchtig ist, als dass man da irgendwie eine Ausreißergruppe durchkommen lässt.
Nein, auf gar keinen Fall. Ist nicht Pidcock damals so hochgerast? Vor 2
genau.
Jahren? Damals noch fürs Team, war es noch Team Sky oder wie?
Ineos.
Ineos, wie sie auch immer hießen, zu der damaligen Zeit. Ja, der vielleicht liegt ihm das, vielleicht versucht er es dann. Und dann Samstag die Königsetappe, wie eben schon gesagt, Col de la Corfer, Telegraph, Galibier, Sarren und dann Alpe d'Huez. Nochmal das letzte Stückchen hoch.
Zumal der Galibier auch noch über die schwere Seite, über Col du Telegraph.
Ja, wunderschöner Anstieg, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist der schönste Anstieg, den sie je gefahren sind. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde es auch wirklich, wirklich schön. Und da war jetzt am vergangenen Wochenende auch die Marmotte. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein Rundstreckenrennen, also nicht ein Rundstreckenrennen, sondern ein Tagesrennen mit Alpe d'Huez, Telegraph, Galibier an einem und ich glaube noch irgendein Berg. Ja, und dann oben in Alpe d'Huez lässt sich ein gewisser Pogacar feiern und dann war's das. Dann kommt noch Paris, wo Nils Pollitt während des Rennens auf Toilette geht, weil da hat er sein Stammlokal und dann war's das.
Ja, aber wollen wir nochmal kurz zurückgehen zum Col du Galibier, da fällt mir noch ein, es gab mal vor Jahren, oder das gibt's, meine ich, immer noch irgendwo auf Abruf, wer sich darauf einstimmen will, so eine tolle Dokumentationsserie von Arte, die Königsetappen der Tour de France,
ja,
wo diese ganzen Giganten der Tour de France, Mont Ventoux, Col du Tourmalet und auch der Galibier, von all ihren Dramen und Auffahrten porträtiert werden. Also kann ich mir jedem empfehlen.
War das nicht auch die Geschichte, es gab doch auch mal eine Dokumentation, ist das, wo man verschiedene Fahrer aus verschiedenen Jahrzehnten die Bilder quasi übereinander gelegt hat und geguckt, wie schneller die im Vergleich dazu waren.
Da ging es um den Mont Ventoux, ja, tatsächlich. Aber das war eine andere
Dokumentation. Das war was anderes, okay.
Also da hat man sozusagen in einem virtuellen Zeitfahren die Sieger des Mont Ventoux von, weiß ich nicht, 1970 bis, wann war das, 2015 oder so, gegeneinander antreten lassen.
Ja, das fand ich wirklich wahnsinnig. Also ich fand die Idee einfach wahnsinnig gut. Aber die Art der Geschichte erinnere ich auch noch, dass wir das schon mal geschaut haben. Ich hatte sogar noch eine Privatkopie irgendwo hier rumfliegen. Sehr, sehr lange. Ja, zur Einstimmung. Dann vielleicht auch am Tag vor der Tourmalet-Etappe das nochmal gucken. Sehr, sehr guter Tipp von dir. Sonntag Schaulaufen, vielleicht nochmal.
Also muss man ja sagen, letztes Jahr war die Etappe auf die Champs-Élysées Paris mit Montmartre die spektakulärste der Tour, fand ich.
Oh, dafür erinnere ich die Tour insgesamt zu wenig, das würde ich nicht behaupten. Ich glaube, ich habe die auch nur im Relive gesehen, weil ich irgendwie, da war ich doch in Australien, das war doch eher alles schwierig.
Ganz genau, ja. Es war auch der einzige Tag, an dem Pogacar abgehängt wurde.
Aber weil jetzt mal, wir fanden das letztes Jahr spektakulär und wir finden das dieses Jahr spektakulär. Okay, aber ist es nicht vielleicht auch für die Sprinter ein bisschen traurig, dass das jetzt immer so stattfinden wird? Oder überlegt man, also ich fände es ja schön, wenn man das irgendwie mal so durchwechselt, so immer abwechselnd. Weil so ist ja jetzt für die Sprinter schon ein bisschen blöd. Also die Frauen, weißt du, die hatten ja immer noch den Anreiz, durchzufahren und durchzukommen und nicht den Cipollini zu machen, weil sie in Paris noch eine Chance auf einen Sieg hatten. So, und wenn es jetzt durch diese veränderte Streckenführung jedes Jahr, ich will nicht sagen unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwer wird, könnte ich schon verstehen, wenn der ein oder andere Sprinter sagt, eine WM ist auch was Schönes, vielleicht gehe ich jetzt raus.
Würde ihn noch keiner übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, sie haben eine Chance, weil ich meine, dieses Jahr ist ein bisschen länger noch vom Montmartre bis ins Ziel, um dann nochmal zurückzukommen. Also wenn du zumindest ein bisschen hügelfest bist, könntest du da auch nochmal zurückkommen. Und andererseits, letzten Endes, des Volkes Willen, sage ich mal. Also die Leute wollen Spektakel sehen und tut mir leid für die Sprinter, aber so ein Massensprint auf den Champs-Élysées sind halt maximal die letzten anderthalb Runden irgendwie spannend, wenn ich schon hochrechne. Und so eine Überfahrt über Montmartre dreimal, da stehen Menschenmengen an der Strecke, wie man es sonst kaum sieht, und da geht sportlich die Post ab.
Da wird sich ein Cavendish wahrscheinlich denken, boah, was für ein Glück, dass sie den Scheiß erst gemacht haben, als ich aufgehört habe. Sonst,
Das denke ich mir auch.
Gut, und wer ist dann im gelben Trikot an dem Tag?
Da sind wir schon bei den Favoriten, ja.
Wir können auch die Teams erst durchgehen und dann sagen, wer von denen es so machen wird. Das ist für mich Jacke wie Hose. Lass uns mal mit den Teams noch durchgehen, dann heben wir noch ein bisschen die Spannung an. Jetzt kommt wieder diese Procycling-Stats Werbung erst. Das macht mich ja irre. Und auch vor allen Dingen, wie entscheidend sind die Teams, die Fahrer mit dabei haben? Also wie viel wird ein Pogacar einen Vorteil gegenüber einem Vingegaard haben, weil ein Wout van Aert nicht mehr da? Was heißt nicht mehr da? Also der ist ja schon noch gesund. Also ne, wir wissen alle, der kann halt nicht mitfahren. Ich guck mal gerade, Overview, Start ist da, wollte ich doch hin. Sollen wir mal so ein bisschen durchgehen, wer zu den Favoriten gehört? Also klar, Pogacar, Vingegaard, UAE, Wismar, dann hat man vielleicht noch ein Del Toro bei Team UAE. Gibt es da noch so einen zweiten bei Team Wismar? Eigentlich nicht, oder? Wenn Vingegaard ausfallen sollte, dann wird das zur Hasardeur-Truppe, die dann Etappensiege holen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand im Klassement in die Bresche steigt. Wenn dann Sepp Kuss, der die Vuelta schon mal gewonnen hat, aber oder Matteo Jorgensen gegebenenfalls, aber das sind alles nicht Fahrer, die Klasse haben, um einem Del Toro oder Pogacar die Stirn zu bieten.
Ja, dann Little Trek, Ayuso, Derek G, so ein bisschen, Mats Pedersen für die Sprints, würde ich das Team so einordnen.
Ja, also wieder zweigeteilt, ähnlich wie beim Giro, finde ich schon. Da hatten wir es ja auch, dass für die Sprints für Milan, wo es dann erst am letzten Tag in Rom geklappt hat, ja, dann wieder war es dann beim Klassement auch Derek G und dann hatten sie noch Ciccone fürs Bergtrikot und Etappensiege. Also ja, ich finde, das hat so mittelprächtig geklappt beim Giro, diese zweigleisige Strategie. Ich denke aber, das könnte diesmal besser klappen, weil Mats Petersen doch ein Fahrer ist, der ein bisschen autarker ist als jetzt ein Milan beispielsweise. Also der braucht da nicht so viel Teamunterstützung, um sich da in den Sprints zurechtzufinden. Ist ein Kandidat fürs grüne Trikot auch, würde ich sagen. Und dann haben sie auch noch, ja klar, Matthias Gelmose ist ja auch eigentlich auch einer fürs Klassement. Also noch einen dritten Mann, der auch da eine Rolle spielen kann.
Und natürlich mein Kumpel, bitte, wer sich jetzt fragt, warum ist das sein Kumpel, geht mal zurück in das Jahr 22, glaube ich. Irgendwann im Sommer die Folge, wo Carlos Verona vom Team Lidl Trek und ich gemeinsam an einer Startlinie standen. Er relativ weit vorne, ich relativ weit hinten. Aber das macht's ja nicht aus. Ich stand mit ihm zusammen in einem Rennen am Start. Ja, bei Red Bull ist die einzige Frage, die man sich stellen muss, Lipowitz oder Evenepoel, für wen werden sie am Ende fahren? Ich habe von verschiedenen Menschen verschiedene Interpretationen verschiedener Interviews gehört, die alles auch komplett unterschiedlich waren. Im Sinne von, naja, wir werden es auf der Strecke entscheiden und Remco ist klarer Favorit, unser klarer Kapitän, Lipowitz ist klar. Ich habe so das Gefühl, dass die, also entweder ist es, sie sind selber so immer noch mal hin und her gerissen und sagen einfach, okay, die zwei sind jetzt unsere Kapitäne und sie sollen es auf der Straße austragen. Am Ende des Tages ist es ja wie so oft, dass es einfach auch ein bisschen damit zu tun hat, wie gut sie sich verstehen, wie gut sie füreinander bereit sind zu arbeiten und wer am Ende des Tages auf der Straße einsieht, wer der Bessere ist, oder? Oder dass der andere der Bessere ist und sich dann unterordnen kann.
Ja, also ich sehe jetzt nicht das große Problem, weil die Mannschaft muss nicht die Last des Rennens tragen wie ein Team UAE Emirates. Also die können immer mitfahren, die werden nie in der Situation sein, sofern irgendwie Pogacar und Vingegaard nicht ausscheiden, dass sie selbst die ganze Zeit das Peloton anführen müssen. Von daher ist es eigentlich eine luxuriöse Situation, zwei so Kandidaten zu haben. Ich persönlich glaube nicht, dass Remco Evenepoel in der Gesamtwertung eine große Rolle spielen wird. Dafür waren jetzt die letzten Jahre seit seinem Vuelta-Sieg bei den Grand Tours doch einen eindeutigen Trend gezeigt. Ich glaube eher, dass in den Bergen Lipowitz er der Fahrer ist, der weiter vorne mitfahren kann. Das hat er in diesem Jahr auch schon sehr stark gezeigt. Also hat die Slowenien-Rundfahrt gewonnen, war bei der Romandie, sag ich mal, verhältnismäßig nah dran an Tadej Pogacar. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass zuletzt ja noch zur Debatte stand, dass ein Sprinter mitgenommen wird mit Jordi Meus. Dagegen hat man sich jetzt entschieden.
Finde ich auch gut so, finde ich auch richtig. Also weil entweder du, also was willst du mit einem Sprinter noch da? Also,
naja, auf der anderen Seite, wenn du dir so einen großen Sponsor wie diesen Getränkehersteller ins Boot holst, für den zählen halt Erfolge. Und letzten Endes, klar, wenn du auf den Champs-Élysées vielleicht gewinnen kannst, was Jordi Meus schon mal geschafft hat, dann bleibt das letzten Endes von dieser Tour mehr als mehr im Gedächtnis oder hat mehr Publicity als ein sechster Platz im Gesamtklassement irgendwo. Also von daher wäre der Gedanke, glaube ich, jetzt nicht so abwegig gewesen.
Ja, aber man will ja doch dann nochmal irgendwann das gelbe Trikot holen. Und klar,
Lipowitz. Also wie gesagt, dazu ist, glaube ich, nur an Tag 1 die Chance wirklich da.
Die ist auf jeden Fall gegeben und ja, aber Lipowitz geht ja jetzt nicht in das Rennen rein, um Top 5 zu werden. Den Anspruch kann er ja gar nicht. Also den Anspruch, da ist er jetzt
also anspruchsvoll. Er will ja in die Top 5. Er will ja in die Top 5.
Ja, aber er will ja eigentlich, er muss ja auch mehr wollen. Also das kann er ja nicht. Also er ist letztes Jahr Dritter geworden.
Ich
bin
mir manchmal nicht so sicher. Also ich nehme ihn als fast schon überbescheiden irgendwie wahr. Also ich weiß nicht, wie das, ich kenne ihn nicht und weiß auch nicht, wie das in ihm drin aussieht, ob er da so wirklich diesen brennenden Ehrgeiz hat. Ich will jetzt unbedingt auch mal das gelbe Trikot haben oder ich will zumindest in diesem Jahr, eigentlich müsste realistisch das Ziel sein, Zweiter zu werden. Also oder zumindest Vingegaard irgendwie anzugreifen, in dessen Sphäre irgendwie zu kommen, wenn du schon mal Dritter warst.
Genau, das meine ich. Wenn du Dritter warst, dann kannst du jetzt nicht in die Tour gehen und sagen, ich peile die Top 5 an. Das ist
aber
halt
auch, Auch das, also es ist ein Podium, wäre wieder ein Riesenerfolg in diesem Jahr. Ich nehme ihn in seinen Aussagen und auch das, was das Team immer sagt, ist natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch, dass sie ihn schützen wollen, immer als sehr bescheiden war.
Absolut, und das ist auch gut. Mir sind solche Leute auch deutlich lieber, als der jetzt da auftritt.
Und dann mit Pauken und Trompeten untergeht, ja.
Ja, genau, ich weiß nicht mehr, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, so ein Ayuso vielleicht oder keine Ahnung, ne? Aber mir ist sowas immer bescheiden, diese Bescheidenheit lieber. Aber andererseits intern vor dir selber kannst du ja nicht irgendwie, wenn du Dritter geworden bist, im nächsten Jahr mit dem Anspruch kommen, oh, so Platz 4 bis 8 ist mein Ziel. Weil das hast du ja schon mal geschafft. Das hast du, Lipowitz war letztes Jahr die erste Tour, oder? Die er gefahren ist. Er ist in seiner ersten Tour Dritter geworden. Ich meine, dann muss doch die Konsequenz sein, dass man sich sagt, okay, ich will mit der Erfahrung vom letzten Jahr mich verbessern, vielleicht auch nicht im Ranking, aber meine eigene Leistung verbessern und dann vielleicht, wenn ich den dritten Platz wiederhole und das bestätige und dann im kommenden Jahr noch weiter höher raus. Das fände ich zum Beispiel eine sehr, sehr realistische und vielleicht auch eine realistische und eine angemessene Herangehensweise. Aber jetzt zu sagen, Platz 5 bis 8 peile ich an. Das finde ich ja, also dann würde ich als sportlicher Leiter auch sagen, pass auf, wenn das dein Anspruch ist, dann ist das schön und gut, aber dann gehe ich mit Evenepoel.
Ja, ist die Frage, ob der dann die Fähigkeiten dazu hat.
Aber der will es zumindest. Der will es. Weißt du, mir ist immer...
Wollen und können ist halt ein unterschiedliches Paar Schuhe.
Aber wenn du es nicht willst, dann kannst du es nicht. Aber wenn du es unbedingt willst, dann kannst du vielleicht über dich hinauswachsen. Also das klingt jetzt schon wie so ein scheiß Motivatoren-Coach-Spruch, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also mir ist lieber der wirklich dran glaubt und vielleicht auch sich ein bisschen überschätzt, aber hundertprozentig das will, anstatt demjenigen, der so, ja, könnte gut gehen.
Ja. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich sehe ja ein anderes Problem und das wurde im letzten Jahr deutlich, dass die Mannschaft nicht immer taktisch auf dem allerhöchsten Niveau wirklich operiert. Da hatten wir im letzten Jahr, was meine ich, diese eine Etappe, wo Lipowitz dann auch
eine gab's so viele grauenvolle Sachen.
Eine Zeit lang alleine irgendwo auf einer Flachetappe im Wind fahren musste. Also ich bin gespannt, ob sie das dieses Jahr besser hinkriegen und ihn da besser schützen können.
Und da gehört für mich auch zu, dass Lipowitz sagt, ey, ihr lasst mich hier verhungern, was ist hier los? Ich will das Ding gewinnen. Ich will hier ich bin euer Kapitän, ich will für dieses Team hier diese Tour de France gewinnen und das kann ich nicht, wenn ihr mich hier im Wind fahren lasst, alleine auf einer Flachetappe, wo die Ausreißer 5 Minuten vorne weg sind, das Rennen schon entschieden ist und nur darum geht, ob ich die Windkante überstehe und mir keinen Verlust anhänge. Jetzt verkackt nochmal, wo sind die hier alle? Weißt du, also klingt jetzt, aber das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Das würde doch einem, wem nehme ich jetzt? Meinetwegen auch im Ayuso nicht passieren oder so. Stell dir mal vor, die hätten damals Armstrong irgendwo verhungern lassen. Der hätte doch persönlich hinter jedem das Rad zertreten und dann noch dem Brunel irgendwie gesagt, du gehst ja zu Fuß nach Hause. Also, ne, das wäre vielleicht, ist auch nicht das Sympathischste, aber das meine ich damit, diesen Anspruch. Naja, ich glaube, wir haben beide unseren Standpunkt und ich finde das Bescheiden ja auch grundsätzlich sympathisch, aber er muss da auch, es kann nicht ein Anspruch sein, Platz 5 zu machen. Und das auch übrigens nicht von Carapaz, der ja mein Favorit der Herzen ist. Wo siehst du ihn? Also wo siehst du das Team Education? Oder nee, wir wollen ja gar nicht so über die Favoriten, aber Education First, Carapaz, Steinhauser wieder dabei. Ein gut gemischtes Team. Ben Healy, ja. Vielleicht so ein Kandidat
also, für die Berge. Hat man auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ben Healy war letztes Jahr 9. bei der Tour de France, also war in den Top 10. Vielleicht
versucht er sagt, er wird dieses Jahr Top 20 werden.
Ja, vielleicht versucht das wieder irgendwie in Richtung Gesamtklassement, aber ich sehe ihn lieber als Etappenjäger, ja, weil er da seine Stärken viel mehr ausspielen kann. Und Carapaz hat ganz klar gesagt, mein Ziel ist das Bergtrikot. Also er hat keine Klassement-Ambitionen, sondern
ja, ist auch,
wird voll auf das Bergtrikot fahren. Finde ich auch gut, weil das ist so ein bisschen eine Nische, sage ich mal, die wenig besetzt ist. Wenn jetzt noch ein Ciccone dabei gewesen wäre, hätte er dann einen ernsthaften Gegenspieler gehabt. Aber so kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es für ihn klappen könnte. Und für das Team wäre das eigentlich auch, finde ich, genau der richtige Weg, versuchen, Etappen zu gewinnen und dieses Trikot dann abzufeiern.
Ah, absolut. Also, ne, sie haben nicht den Fahrer, der in dieser Riege vorne mitfahren kann, das ist doch okay. Und deswegen ist es ja diese Krawalltruppe, sag ich mal, die da man, an manchen Tagen halt aufmischt. Kommen wir zu einem der großen Unbekannten meiner Meinung nach, Team Decathlon, Paul Sexas. Ja, ich vertrete, glaube ich, die unpopuläre Meinung, dass ich ihn noch eher zur Vuelta geschickt hätte, denke ich mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal was anderes gesagt habe. Ich weiß nicht, ob dieser 19-jährige Bub da reif für ist. Und das ganz Frankreich es fordert und der französische Präsident sich einschaltet und all das, das ist ja auch nicht so, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Und ich glaube nicht, dass das alles gut für ihn ist. Ich weiß nicht, ob er, wenn er so cool ist, dass er das abschütteln kann, ausblenden kann, nicht mitnimmt, dann bin ich der Erste, der sagt, da lag ich wohl daneben. Aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei.
Ich habe heute einen schönen Spruch gelesen. Paul Sexas ist gut für die Tour de France, aber ist die Tour de France auch gut für ihn?
Boah,
Ist die Frage.
fantastisch. Wirklich genau richtig. Also, boah, so on point. Genau das ist es.
Ja, weil das ist die Frage, also ihn jetzt so früh dahin zu schicken, gerade jetzt nach dem Sturz bei der Dauphiné auch, oder beziehungsweise Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wie es jetzt heißt, er sagt selbst, er hat sich da nicht viel getan. Ich fand bei der Teampräsentation, habe ich ihn vorhin so ein bisschen beobachtet, krass, wie ja, ausgehungert er schon fast ist. Also es ist so richtig, richtig dünn. Aber sieht für einen Radfahrer noch, finde ich, sehr gut aus. In Richtung, das ist die Frage, also was wollen Sie mit ihm erreichen bei dieser Tour de France Decathlon? Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, schon in der Gesamtwertung über 3 Wochen hinweg in Richtung Podium irgendwo zu fahren. Ich glaube, es wird mal 1 oder 2 Tage mindestens mal irgendwie geben, an dem er dann doch noch nicht das Leistungsvermögen für die 3 Wochen hat. Es wird aber auch, kann ich mir gut vorstellen, Tage geben, an dem Paul Sexas neben einem Tadej Pogacar herfährt.
Ich glaube, wenn die eine Woche geringer wäre, also alle schwierigen Bergetappen, ne, diese eine Ausreißer-Etappe, dann mal hier so eine Überführungsetappe, ne, wenn man so diese, ich will nicht sagen Füll-Etappen, das ist ja den, die sie später gewinnen, auch ein bisschen,
Überführungsetappen, sagt man
ja,
dazu.
ne, so ein paar Etappen zwischendurch streichen würde und das wären insgesamt 10 Tage, 12 Tage, dann würde ich auch sagen, aber ich glaube, er hat nicht die Substanz hinten raus, und damit meine ich jetzt gar nicht die Körperlichkeit, sondern auch das im Kopf und alles, was dazugehört, das, die Erfahrung. Den Satz, den du eben gesagt hast, das ist der perfekte Satz dafür. Und vielleicht, sag nochmal bitte, die Tour, der Paul Sexas ist.
Texas ist gut für die Tour, aber ist die gute Tour auch gut für ihn?
Ich würde den, also der klingt natürlich jetzt so, wie er rhetorisch geformt ist, dieser Satz perfekt. Ich würde vielleicht noch so im Gedankenstrich dahinter setzen, zum derzeitigen Zeitpunkt jetzt schon. Also, ne, das macht es noch inhaltlich runder, aber vom Sprachduktus halt eine schlechter. Ich glaube nicht, ich glaube auch, dass wir, ich gehe so weit, dass ich sage, dass wir den am Ende des Tages, wenn er ins Ziel kommt, nicht unter den Top 5 sehen. Und das tut mir wahnsinnig leid für ihn. Und da muss er ja auch erstmal durch dann hinterher, wenn es so kommt. Aber ich glaube, da fehlt noch die Substanz. Und ich finde es
Gehe ich
auch.
mit, aber das Team Decathlon besteht nicht nur aus Paul Sexas, muss man ganz ehrlich so sagen.
Das
Wir haben
stimmt.
nämlich auch noch einen super Sprinter dabei mit Olaf Koy. Der könnte auch für einen Etappensieg sorgen.
Ja, ich wünsche denen das ja auch, ne? Also die sollen ja ihren Erfolg haben. Nur ich bin kein großer Freund davon, diesen jungen Fahrer da schon. Sollen wir mal die anderen, ich glaube, wenn wir in dem Tempo durch die anderen Teams auch gehen, sitzen wir morgen früh noch hier, deswegen würde ich die anderen jetzt mal so ein bisschen im schnelleren Durchgang, Durchlauf machen. Und Education First hatten wir jetzt auch in dieser Truppe nur dabei, weil ich sie so mag. Igita, wen haben wir hier? Ne, also
Astana, ja.
Astana mit
Aus
Igita.
deutscher Sicht interessantes Team, weil Max Kanter ein Sprinter dabei. Also, wenn bei dem mal an einem Tag alles zusammenkommt, kann er auch eine Etappe gewinnen.
Aber für Gesamtklassement ist da nichts. Bauhaus ist
Nein.
mit Bahrain mit dabei. Martinez, der Kapitän von denen. Damiano Caruso, Matej Mohoric ist auch so eine Etappe, die auf Fahrer geht. Ein Team, das auf Etappensiege geht. Was haben wir noch? Ja, die große Frage, Mathieu van der Poel, der hat schon gesagt, mit seiner Hassliebe zur Tour. Oh nee, ich bin gesprungen. Netcompany Ineos. Bernal als Kapitän. Ich bin gespannt. Also Joshua Tarling, wie fit ist der wieder? Ganna, Wird er am Samstag ins gelbe Trikot fahren? Was kann er da liefern? Hm?
Das Zeitfahren ist zu schwer.
Am Samstag das?
Ich glaube, die kommen nicht mit Ganna ganz vorne an. Also dieser Bergzuschuss ist einfach, glaube ich, für ihn zu schwer. Ich glaube, die versuchen eher mit Vauquelin da vorne anzukommen.
Also, dass er ihn quasi unten am Berg abliefert und der dann den Rest macht?
Ganz genau, weil er war ja letztes Jahr bei der Tour schon Siebter in der Gesamtwertung.
Mhm. Und das ist dann mit Thaling und Ganna haben sie dann ja, also das wäre ja so eine taktische Überlegung, die wirklich dann funktionieren könnte. Spannend zu sehen. Also ich muss mal gucken, wann die am Samstag fahren. Mich nicht spoilern, ich kann das am Abend nachgucken. Ansonsten, Bernal wird da was. Ist als Tourist da?
Es ist interessant,
oder?
Dass sie die zwei, sag ich mal, selben Klassementfahrer vom Giro jetzt auch für die Tour einsetzen, Arensmann und Bernal. Ich glaube eher in Richtung Klassement, Vauquelin und Bernal und Arensmann für Etappensiege.
Mhm. Soudal Quickstep?
Ganz eindeutig für Sprints. Tim Merlier schätze ich fast als den schnellsten Sprinter aktuell ein und den Mann, den es da zu schlagen gilt.
Mathieu van der Poel, hat er sich so eine, zwei Etappen rausgesucht, die er vielleicht fahren möchte? Und ansonsten,
ja, die zweite Etappe zum Beispiel.
Ja, genau, stimmt. Das wäre so ein Ding für ihn. Genauso wie für Remco. Ja, Remco gegen Mathieu, das wäre ein spannendes Finale. Ansonsten Jasper Philipsen als Sprinter mit dabei.
Ja, bewertest du, also wie wir es in den letzten Jahren auch schon hatten, werden die beiden versuchen, auf Etappensiege zu gehen.
Ja, und das hat sich auch gut bewährt. Also sie haben ja genug Fernsehscreentime bekommen und alles. Ich glaube, das ist für dieses Team auch das Richtige. Felix Engelhardt, sagtest du, der deutsche Meister. Pascal Ackermann von Jaco Aluja. Michael Matthews fährt auch immer noch. Luke Plapp dabei. Maro Schmidt, der Deutsche. Und Ben O'Connor als Kapitän. Was ist da zu erwarten? Ben O'Connor, Top-10-Kandidat auf jeden Fall.
Ich fürchte, das Team wird man nicht so super viel
sehen,
weil sie haben jetzt für keine Disziplin irgendwie einen Fahrer, der absolute Spitzweltklasse ist. Mhm. Also sie haben solide Fahrer dabei, klar, Ben O'Connor kann in die Top 10 der Gesamtwertung fahren, Pascal Ackermann kann in den Sprints in die Top 10 fahren oder auch in den Michael Matthews, wobei ich da ein dickes Fragezeichen hinter seine Form setzen würde, nachdem er sich ja beide Hände gebrochen hatte. Ja, ich meine, es waren die Hände oder Handgelenke. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er schwierig wird für die Mannschaft eine Etappe zu gewinnen.
Ansonsten wäre Michael Matthews auch jemand für Etappe Nummer 2, wenn er in Topform angetreten wäre, denke ich. Unox, Tobias Halland Johannessen.
Top 10. Ja, das ist der Mann für die Gesamtwertung, weil er jetzt ja Sechster in der Gesamtwertung schon bei der Tour.
Mhm.
Ja, vielleicht sogar ein Kandidat für die Top 5. Also fährt extrem konstant, gefällt mir sehr gut, ist auch erst 26 und die Mannschaft wird im Klassement sich voll ihm unterordnen oder für ihn fahren und dann haben sie natürlich noch so ein, zwei Kandidaten wie ein Jonas Abrahamsen, die auch aus einer Spitzgruppe heraus oder ein Magnus Cort Nielsen, da meine ich jetzt sein Rad dann an den Nagel hängt, die auch aus Fluchtgruppen heraus gewinnen können.
Girmay wird für das Team NSN versuchen, mit George Bennett zusammen wahrscheinlich die Sprint-Etappen mitzugestalten.
Ja.
Movistar, habe ich gehört, hast du das auch gehört, das Gerücht, dass Movistar als Sponsor da vielleicht rausgeht?
Mhm.
Also wenn ich mir was nicht vorstellen kann, dann das irgendwie, also dass Movistar nicht mehr Sponsor ist, die sind ja gefühlt schon, also seit es Telefonverträge gibt. Also sind ja da. Wo ist das Geld hin? Also finde ich komisch. Also ich glaube, das ist so einer der also wenn ich nach Spanien fahre und ich brauche Mobilfunkanbieter, weiß ich, es gibt Movistar. Also das funktioniert doch wunderbar.
Ich hätte einen Vorschlag, O2 könnte einsteigen, die kriegen schon so viel Geld von mir jeden Monat.
Na, von dir?
Schon seit Jahren.
Ja, dann schmeiß weg. Und blau und weiß sind die doch auch. Da müsste man sich gar nicht so umdenken. Das wird mir im alten Mann mal entgegenkommen. Das müsste ich nicht wieder komplett. Ich wüsste direkt, von wem es geht.
Ja, die haben sportlich gesehen, ja, jetzt sage ich mal, auch keine Spitzentruppe dabei. Also Uijtebroeks in der Gesamtwertung wird das versuchen. Ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass er bei der Tour eine Mannschaft anführt als Kapitän. Mit Michael Hessmann, auch einen deutschen Fahrer dabei. Und ansonsten, ja, es ist eine Mannschaft für Fluchtgruppen.
Mhm. Lotto Intermarché
mit Arnold Lee für Zimmermann. Für die Sprints. Ja, Georg Zimmermann wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch sein Glück in Ausreißergruppen versuchen dürfen. Hat zuletzt auch eine gute Form gehabt. Und dann würde ich noch herausheben hier Lennart van Eetfeld, wo ich mir nicht ganz genau sicher bin, fährt er jetzt auf die Gesamtwertung in Richtung Top 10 oder geht er auch eher auf Etappensiege?
Kofidis mit Ion Izagirre und seinen Kumpels, die da eine Klassenfahrt machen, sind jetzt so
ja, auch schwierig für die Mannschaft, ja, eine Etappe zu gewinnen. Ne? Also am ehesten aus einer Ausreißergruppe heraus würde ich das noch Alex Aramburu zutrauen. Sehr ein schneller Fahrer, der auch gut über die Hügel hinwegkommt. Aber ansonsten
wird man da nicht viel. Für also die Kofidis wird nicht jeden Tag in den Top-Platzierungen landen und auch nicht jeden Tag in den Schlagzeilen. Pidcock. Pinarello, Q365 Pro Cycling Team auf den Pinarellos, mit Tom Pidcock als Kapitän und auch, ja, also ich, diese eine Etappe, die ich eben erwähnt habe, ne, wo es dann nochmal lang ins Ziel kommt, so etwas traue ich ihm zu, vielleicht nochmal Alpe d'Huez. Ich glaube nicht, und das finde ich eigentlich schade, aber die Realität wird da wahrscheinlich langsam Einzug halten. Ich glaube nicht, dass er jemand fürs Gesamtklassement ist und er sollte sich darauf auch dann. Also er wird es versuchen, aber er wird nach 3, 4, 5 Tagen wahrscheinlich die Erkenntnis bei ihm einsacken, dass es nichts wird und dann auf Etappenjagd gehen. Und da sehe ich ihn auch gerne. Also da sehe ich ihn eigentlich lieber, als wenn er dann versucht, auf Biegen und Brechen im Gesamtklassement dran zu bleiben.
Sehe ich ihn auch lieber. Andererseits kannst du auch sagen, letztes Jahr war er bei der Vuelta auf dem Podium. Und wenn er jetzt nochmal was zulegt, dann könnte es auch bei der Tour in Richtung Top 5 gehen.
Aber was ist Mehrwert? Was ist Mehrwert? Das hatten wir eben schon mal in anderem Zusammenhang. Ne? Was ist Mehrwert? Jetzt so eine Top 5, 6,
ja,
7 oder der Sieg auf Alpe d'Huez und einen zweiten anderen Sieg?
Aus der Sicht dieses Teams, das aktuell in der, sag ich mal, zweiten Liga des Radsports fährt, geht es auch darum, Punkte zu sammeln. Und da wäre so ein, sag ich mal, Top 10 Ergebnis bei der Tour schon Gold wert. Und ich
weiß, das ist doch total unromantisch.
Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber es gibt ja auch das Gerücht, dass Pinarello 12 Millionen für Paul Zegers geboten hat.
Ah, echt?
Ja.
Eieieiei. Geld spielt keine Rolle. Geld ist da.
Genügend. Da ist es die Frage dann, wie stattet man dieses Team künftig mit den Fahrern aus?
Ja, ja, und wer fährt dann noch? Also ich meine, ein Toursieger, du kannst ja keinen, nicht nur den Toursieger kaufen. Also du kannst ja nicht...
Nee, musst du schon ein ganzes Team darum aufbauen.
Ja, also wenn du jetzt Pidcock durch Success austauschen würdest oder andersrum, ich glaube, der einzige Fahrer, wo du jetzt sagen könntest, wir nehmen Pidcock raus und wir setzen ihn dahin und dann kann es einen Toursieg geben, ist halt Pogacar. Aber auch der hätte mit der Truppe wahrscheinlich, vielleicht wird er noch den Nils mitnehmen, aber ansonsten hätte der auch Probleme. Interessant, habe ich noch nicht gehört, aber ich glaube, jedes Team, welches über ein gewisses Budget verfügt, wurde schon mit Sexas in Kontakt tretend gesehen oder geglaubt. Und ich frage mich noch, wann Lefebvre mal sagt, ich habe hier noch ein paar Millionen in meiner Sofaritze gefunden. Oder Ralf Denk noch mal irgendwie, keine Ahnung, wen der anbetteln muss. Ja, aber fände ich interessant. Also, das wäre noch. Dann wäre Pidcock wahrscheinlich auch nicht richtig glücklich, ne?
Ja, aber das könnte sich auch ergänzen, glaube ich.
Groupama FDJ sind viele Franzosen, die werden in die Ausreißergruppe geben mit Romain Grégoire.
Oder? Ja, das ist auch tatsächlich der Fahrer, den ich am ehesten von der Mannschaft einen Etappensieg zutraue. War zuletzt, glaube ich, auch bei der Tour de Suisse hat er sogar eine Etappe gewonnen, genau. Ja.
Julien Alaphilippe, der Ewigere, also der immer noch fährt, Marc Hirschi, Matteo Trentin, sind bekannte Namen bei Tudor, die damit fahren.
Ja, aber so richtig die.
Nee, so ein Knaller mal, ist es auch nicht, ne?
Heißen Kandidaten auf Etappensiege würde ich jetzt eher nicht so sagen. Also klar, wenn alles zusammenläuft, dann kann es klappen. Aber da hat sich jetzt zuletzt auch keiner in Sachen Formstärke irgendwie so richtig hervorgetan.
Total Energy. Würde ich jetzt genauso auch sehen, da ist jetzt auch
ja, nichts. Ja, bekanntester Fahrer noch, Jordan Gigard, der war, meine ich, aber letztes Jahr bei der Tour tatsächlich auch in den Top 10, hä? Was? Wenn ich mich nicht ganz irre, ja, bei der Tour war er 10. genau, also der hat, meine ich, an dem vorletzten Tag oder so, hat der noch irgendjemanden aus der Gesamtwertung aus den Top 10 rausgefahren.
Krass.
Ben O'Connor war es, genau.
Hätte ich jetzt überhaupt nicht am Schirm gehabt. Also gar nicht.
Ja, das läuft halt tatsächlich ziemlich unter dem Radar, wenn man sich nicht dann wirklich irgendwie noch für
den letzten Fahrer interessiert.
Für den letzten Fahrer irgendwie interessiert, ja.
Team Picknick, Warren Barguil und vor allen Dingen John Degenkolb.
Ja, zwei Deutsche dabei, Niklas Merkel auch noch mit im Team, aber ja.
John Degenkolb mit 37 Jahren, seine erste Saison ist er vor 20 Jahren beim Team in Thüringer gefahren. Der kann, man hat fast den Eindruck, der kann nicht aufhören, aber andererseits, hat schon 2012, ich sehe es hier mal so, wenn ich gerade groß durchgehe, 2012 schon bei der Vuelta eine Etappe gewonnen, ein Dauerbrenner. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie genauso wie Oscar, wie heißt er nochmal, Oscar Pereiro? Nee, wie heißt er hier? Ehemaliger Babyface, Oscar Telekom.
Sevilla.
Das ist Oscar Sevilla, genau. Dass er so endet.
Nee, er hat jetzt zwar nochmal ein Jahr verlängert, also fürs nächste Jahr können wir uns auch noch an John Degenkolb erfreuen, aber ich glaube, das ist dann bei ihm auch schon so ziemlich vielleicht das letzte Jahr.
Ja, irgendwann ist mal gut. Aber
rein sportlich gesehen sehe ich jetzt auch bei dieser Mannschaft, mache ich da keine Jubelsprünge, weil auch für die wird es schwierig, irgendwie eine Etappe zu gewinnen. Klar, Pavel Bittner schätze ich da noch so als so einen Kandidaten ein, der, wenn alles zusammenläuft, einen Sprint mal gewinnen kann, aber aus Ausreißergruppen heraus auch eher schwierig.
Mhm. Ja, das ganze Team ist irgendwie, man weiß nicht genau, was man da halt von halten soll. Ne? Die sind so peu à peu à peu langsam irgendwie. Ich müsste mal nachrecherchieren.
Ne, die geben halt die guten Fahrer immer irgendwie ab. Ne? Also
ja.
Oscar Only letztes Jahr sind sie ja Vierter geworden in der Gesamtwertung bei der Tour. Only jetzt leider auch nicht dabei für Ineos, kurzfristig ausgefallen oder musste absagen. Aber ja, wir haben da auch, glaube ich, gewisse finanzielle Schwierigkeiten.
Ja, absolut. Und das, also ich wüsste mal gerne, müssen wir mal gucken, so diese UCI-Wertung über die Jahre, so die letzten 20 Jahre, wie das da sich verhalten hat. Hat einen Sieg erst diese Saison, was? Und dann Cajajoal Seguros, die ewig Eingeladenen mit Fernando Gaviria. Aber ansonsten ist da auch vielleicht mal so ein Ausreißer-Etappe mal was vorne zu erwarten, nicht wirklich.
Ja, wenn man fies sein kann, oder gab es eine Riesendiskussion darüber, sind es die, die den Titel mal Rockets die Wildcard weggeschnappt haben.
Ja.
Aber sie waren halt letztes Jahr, wenn man ehrlich ist, auch sportlich gesehen, haben sie sich das mehr verdient als die. Ja, doch schon, denke ich, ist es eine Mannschaft, die sehr viel im Fernsehen zu sehen sein wird. Also die werden sich mit allem in Bewegung setzen, um irgendwie auch in die Ausreißergruppen zu kommen. Und dann haben sie natürlich Gaviria, einen Fahrer, der in seinen besten Tagen einer der besten Sprinter der Welt war. Also ich habe jetzt lange ihn irgendwie auch nicht mehr so in einem Rennen wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Er hat jetzt hier auch, mal gut, hatte einen dritten Platz bei der Ungarn-Rundfahrt, Runde von Limburg, Zweiter dieses Jahr. Und einen zweiten Platz auf einer Etappe der Oman-Rundfahrt sind jetzt nicht die Knaller-Resultate. Warum nicht? Also an einem Tag, wo mal alles zusammenkommt, kann auch der für eine Überraschung noch gut sein. Ist jetzt auch erst 31. Gefühlt ist der auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren dabei.
Dabei sind es erst 13. Dann kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung. Wie wird denn das Klassement aussehen nach Etappe Nummer 21? Montmartre dreimal, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Durchfahrt. Wer lässt die Korken knallen?
Also ich tippe
oder
mal.
Mach mal direkt die Top 3. Also ich habe einen Tipp bei der Arbeit schon abgegeben. Nee, habe ich gar nicht, aber ich habe einen sehr, sehr klaren Tipp bei mir im Kopf. Und der wird ganz anders sein, als du erwartest, aber schieß mal los. Oder sag auch gerne was zu den Favoriten und wie du magst.
Also ich tippe mal, dass Pogacar gewinnt vor Vingegaard und Del Toro, beziehungsweise Del Toro, ja, könnte auch Lipowitz auf der 3 sein, aber ich schätze eher Del Toro da etwas in der komfortableren Position, bedingt durch den Windschatten, den ihnen Pogacar gibt, ein.
Was ist denn mit Ayuso? Was ist denn mit Paul Sexas? Wo landen die, Evenepoel?
Paul Sexas haben wir ja vorhin schon gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, dass ich ihn nicht in den Top-Rängen der Gesamtwertung sehe, weil er ein oder zwei Tage mindestens mal haben wird, denke ich, die mal nicht so gut sind. Ayuso, auch eher inkonstant, sage ich mal, wenn man jetzt die letzten Jahre als Maßstab heranzieht, die ja bei UAE war, bei den Grand Tours, also sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als den Top-Kandidaten fürs Klassement. Wer war der letzte Fahrer, den du gemeint hattest?
Evenepoel.
Evenepoel, ja, vielleicht Top 5, wenn alles gut läuft, wenn alles zusammenkommt, aber auf dem Podium sehe ich ihn nicht.
Mhm. Also, du sagtest Poggi vor Vingegaard, vor Del Toro. Ich habe auf dem Podium die gleichen, aber ich sag mal, diesmal macht's Jonas. Ich weiß gar nicht, warum ich tippe ja immer falsch. Insofern ist es jetzt wahrscheinlich das Schlimmste, was ich Jonas Vingegaard antun kann, dass ich auf ihn tippe. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, diese Vorbereitung, dieser Wechsel, dieses andere Giro auf Tour jetzt, ich glaube, der ist topfit. Ich glaube, der hat sich so gut vorbereitet wie noch nie. Wir haben den stärksten Giro, den stärksten Vingegaard beim Giro gesehen, den wir je gesehen hatten. Oder nein, wir haben nicht den stärksten Vingegaard gesehen beim Giro, aber wir haben einen Vingegaard gesehen, der noch wirklich so viel Ressourcen hatte und so im Vorbeigehen den Giro gewonnen hat. Und so gut war schon zu dem Saisonzeitpunkt wie noch nie zuvor, dass er wirklich sich auch, der wird das Ding holen und hinterher aufhören. Nee, das vielleicht nicht.
Aufhören.
Das vielleicht jetzt nicht. Vielleicht war ich jetzt ein bisschen, sind die Pferde mit mir durchgegangen. Aber ich weiß nicht warum, und er wird in Paris ein Bild von Wout hochhalten und sagen, das ist für dich. Nein, das klingt ja, also ja, das wäre schon.
Vielleicht bringen die auch so einen Pappaufsteller wie EF vor ein paar Jahren.
Ja, genau, den nehmen sie mit, das wäre lustig. Den hätten sie heute bei der Präsentation mitnehmen müssen. Da hätten, weißt du, da ist es nicht albern, weil da haben sie ja noch nichts gewonnen oder verloren. Da hätten die so einen Wout mitnehmen müssen. Das wäre witzig. Auf so einem Fahrrad sitzend. Nee, aber ich, das Team von, das Team spricht für UAE. Ganz klar, gar keine Frage. Das Team ist so viel stärker. Da sind auch keine Gurken bei Team Wismar, aber nichtsdestotrotz, das spricht ganz klar für Pogacar. Meine alte These, er hat schon so oft Glück gehabt, irgendwann muss das Glück auch mal ausgehen. Und ich glaube, das ist der beste Vingegaard, den man je gesehen hat, dieses Jahr. Und deswegen sage ich, der wird das machen. Und damit es auch ein bisschen spannend ist zwischen uns jetzt mit den Tipps. Und danach glaube ich auch, Poggi wird auf Platz 2, also das wird jetzt nicht so, dass er irgendwie stürzt und deswegen raus ist oder so etwas, weil so will man ja auch nicht dann gewinnen, ne? Also wenn Pogacar jetzt bei Etappe Nummer 19 irgendwie wegen einem Defekt irgendwie ins Schlingern kommt vom Radfeld und nicht mehr weiterfahren kann, das will ja auch keiner. Und ich glaube auch, dass Del Toro Dritter wird. Also ich glaube auch, dass keiner so gut ist wie die beiden. Und die werden, Del Toro wird irgendwie im Fahrwasser, die werden auch sehr nah beieinander sein, man überlegt die ganze Zeit, ob man Del Toro fahren lässt und trifft die Entscheidung zu spät. Vielleicht ist das auch so eine Geschichte. Paul Sexas, wie du sagst, viel zu früh, also nicht viel zu früh, aber zu früh. Lipowitz, hatte ich eh schon so ein bisschen nur Top 5, wie du das mit der Bescheidenheit nochmal so raus beschrieben hast. Könnte noch so ein Derek G vielleicht irgendwo da reinfahren oder so. Irgendeinen Überraschenden haben wir noch so unter den Top 5, den wir jetzt gar nicht so richtig da sehen. Aber Vingegaard vor Pogacar, vor Del Toro. Wem drückst du die Daumen?
Ich drücke die Daumen den deutschen Fahrern.
Ja.
Und dass Egan Bernal eine Etappe gewinnt.
Oh, das ist ein schöner Gedanke. Das finde ich auch schön. Also da gehe ich mit. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht, aber gehe ich mit. Ich drücke Carapaz für sein Vorhaben die Daumen, weil ich mag das Team und ich mag ihn als Fahrer und schöner Plan, schönes Unterfangen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er aufs Bergtrikot geht, hätte ich ihm wahrscheinlich die Daumen gedrückt für eine gute Platzierung und vielleicht 2, 3 schöne Etappen, die er abschießt. Hat ja vielleicht auch nochmal, ich würde ihn gerne an irgendeinem Berg in einer Form von Ausreißergruppe mit Del Toro sehen. Das wäre witzig.
Tatsächlich, ja, da gibt's noch so eine offene Rechnung.
Ja, das finde ich so wahnsinnig witzig, wenn die irgendwie am Tourmalet auf einmal so, wie es auch immer dazu kommt, aber da so isoliert fahren.
Ayuso zusammen.
Ja, genau. Boah, wäre das ein Spaß. Da würde ich mich, glaube ich, kaputt lachen bis zum geht nicht mehr. Und Adam Yates vielleicht auch noch dabei, der sich als seinen Bruder verkleidet. nee, aber Carapaz, Bernal jetzt, und ich muss auch zugeben, dass ich nicht wegen persönlicher Vorlieben, sondern einfach für die Spannung Jonas Vingegaard die Daumen drücke. Aber das ist mehr so, Spannung zu erzeugen. Jo, da sind wir durch, oder? Haben wir irgendwas vergessen?
Wir müssen noch in unserem Dokument eintragen.
Ah, wir ja gut, das vergesse ich ja dann. Da wir, okay, Thomas sagt, dann machen wir das jetzt hier direkt on the fly. Thomas sagt, Pogi vor Jonas und Del Toro. Das Gute ist, ich brauche die Namen nur nochmal schreiben. Jonas vor Pogi und Del Toro natürlich nicht, Del Toro. Del Toro ist wahrscheinlich irgendwie ein mexikanischer
Telefonanbieter oder was?
Ja, genau, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Und dann haben wir noch gesagt, Daumen drücken tun wir beide dem Bernal ein bisschen. Dann sagst du noch den deutschen Fahrern, deutsche Fahrer.
Ich glaube, es ist schon echt lange her, dass wir einen deutschen Etappensieg bei der Tour hatten.
Oh ja. Was war denn der letzte? Was würdest du spontan? Warte mal, ich muss jetzt hier weitermachen, sonst komme ich durcheinander. Kara. Oh Gott, den darf ich jetzt nicht falsch schreiben. Das passiert mir nämlich gerne. Doch, so wie ich dachte. Kara. Was? Wen noch? Was hatte ich noch? Bernal, Carapaz und Jonas ein bisschen. Wann war der letzte deutsche Etappensieg?
Das ist schon echt lange her. Ich gucke es gerade durch. Ich meine fast, es war Nils Pollitt, oder?
Jens Pollitt? Ist das der Cousin von Nils Pollitt, den ich nicht kenne?
Nils Pollitt, ja doch, tatsächlich 2021, ja.
Boah. Wenn es einen deutschen Etappensieg gibt dieses Mal, wer wird der sein?
Ich glaube Max Kanter oder Georg Zimmermann.
Oder Steini.
Auch möglich, aber er hat zuletzt nicht so, fand ich, die Form dafür. Aber vielleicht wird es ja noch.
Ja, was war das? Tour Auvergne? Ja, da war nicht so viel dabei, da hast du schon recht. Also der hat dieses Jahr noch nicht so geliefert. Paris-Nizza, das ist die Jugend, das weiße Trikot geholt, dritter Gesamt. Vielleicht war er jetzt in der Auvergne noch in irgendeiner Form von Aufbauphase. Trofeo, immer so eine Top-10-Platzierung. Ja, ich bin bei dir, das sieht jetzt nicht so sehr gut aus dafür, aber ich glaube die drei, was hattest du jetzt, Steini?
Zimmermann, Kanter und
Was ist denn mit Phil Bauer? Nee. Ja, da muss schon groß Glück sein. Naja, egal. Also, in erster Linie jetzt mal an alle, die uns bis hierhin zugehört haben, Dankeschön. ich wünsche, glaube ich, auch in dem Namen von Thomas euch allen eine fantastische Tour de France mit ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir werden schauen, wie sich hier so manche Dinge in den nächsten Tagen entwickeln und wie oft wir dazu kommen zu senden. Aber ich versuche, der Wille ist ja da. Vor allen Dingen, wir sind jetzt 3 Wochen, ich glaube, ich bin 3 Wochen hier und nicht im Urlaub. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, oder?
Stimmt, ja.
Das
Jahr warst du in Australien.
Ja. Das war mit der Zeitverschiebung, hatte ich ja wilde Pläne, aber es war völlig für den Eimer. Richtig für den Eimer war das. Also wir haben ja schon viele Sachen ausprobiert immer, ne? Also wir hatten ja mal irgendwann das war 2015 oder 16, dass wir jeden Tag eine kurze Sendung gehabt hatten. Das war sehr aufwendig. Aber so wie letztes Jahr ist es noch nie daneben gegangen. Das ist so, naja, egal. Man muss ja auch mal Sachen versuchen und Sachen ausprobieren, um dann sofort zu merken, dass es nicht klappt. Ich habe am Zürich am Flughafen noch irgendwelche Sachen hochgeladen, erinnere ich mich. Ja. Ja, ich wünsche allen eine tolle Tour de France, sowohl den Fahrer als auch den Betreuern, den Teamleitern, den Polizisten, die mal aufpassen und vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern von uns. Dir, Thomas, wünsche ich ausnahmsweise auch mal eine tolle Tour de France. So, also jetzt hier direkt erwähnt.
Freue mich drauf. Dir auch?
Ja, danke. Schöne Etappen dabei, genießt es. Ich hoffe, es wird nicht wieder so heiß, aber es wird auch wieder schön warm, dass so ein bisschen Sommergefühl auch hier auftauchen kann. Haben wir auch noch irgendwas, fällt mir gerade ein Hitzeprotokoll? Gibt es da für irgendeine Etappe auch eine Warnung, irgendwas schon jetzt, ne?
Ja, jetzt schon. Aber der Tourchef hat schon gesagt, mal gut, eine halbe Stunde Spiel haben wir nach vorne und hinten die Etappen zu verlegen. Aber viel
das wird
mehr
schon.
Kann man da halt nicht machen.
Ja, finde ich gut. Das wird schon. Das wird schon, oder wie der Kölner sagt, zum Abschluss dieser Sendung, nachdem ich euch allen alles Gute gewünscht habe, das hat noch ever Jodie Jongen. Und so machen wir das jetzt auch dieses Jahr mit der Tour de France. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.